Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode voller royalem Unfug aus St. Gilles. Ihr hört heute die neue Ausgabe von Tribüne Est, dem Podcast für die Freunde des belgischen Fußballs und die Fans von Royal Union St. Gilloise. In dieser Folge sprechen wir über die aktuelle sportliche Situation des belgischen Fußballmeisters, den Einzug in das Pokal-Halbfinale gegen Charleroi, die jüngsten Neuverpflichtungen, aber auch Abgänge, den Ligasieg gegen KV Mechelen und natürlich den großen Champions League-Kracher gegen den FC Bayern München in der Allianz Arena. Natürlich wird Justus heute zu Gast sein, der kommt gleich, der hat sich etwas verspätet, aber ich habe natürlich noch einen zweiten, einen wunderbaren Gast. Johannes ist heute da, Mitbetreiber des Blogs Reisegruppe Fußballsport, er ist Groundhopper und Redakteur beim Magazin Zeitspiel. Wir reden über das Erlebnis rund um das Spiel in München, über Fußball in Berlin, Belgien und Europa und darüber, warum Fußball oft mehr ist als eben 90 Minuten. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Danny, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung und es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Danke.
Lieben Dank, Johannes. Welche Verbindung gibt es denn zwischen dem Groundhopper Johannes und diesem wunderbaren belgischen Verein?
Das ist natürlich gleich eine Frage, die könnte ich sehr ausführlich beantworten. Ich versuche mal die Kurzversion. Ich bin sozialisiert, fußballerisch bei Energie Cottbus und wie du ja selbst in deinen Eingangsworten ja schon gesagt hast, sind wir ja zwei, die über den sportlichen Aspekt hinaus den Fußball mögen und lieben. Und so ist natürlich passiert, dass ich über die Jahre auch viele Freundinnen und Freunde in Cottbus kennengelernt habe. Einer davon ist mein lieber Freund Henning. Und Henning ist vor, ich glaube, 8 Jahren, 9 Jahren nach Brüssel gezogen. Und der erzählte mir immer von einem kleinen Zweitligisten, den er da entdeckt hatte. Und das er so super fand, das ist so gemütlich. Und hat er mir Fotos geschickt und hat immer gesagt, Johannes, du musst vorbeikommen. Dann hat sich es in den ersten Zeiten nicht so richtig ergeben. Dann kam die Corona-Geschichte dazwischen, wo es sich dann wiederum 1,5, 2 Jahre verzögert hat. Und im November 2021 tatsächlich erst, also sehr spät, ist es dann passiert, dass ich ihn endlich mal besucht habe. Natürlich so besucht habe, dass es auch passt mit einem Spiel bei diesem kleinen sympathischen Verein, der mittlerweile auch schon in der ersten Liga war. Und ja, ich war dann das erste Mal mit ihm auf der Tribüne Est und ach ja, dann bin ich nicht mehr davon losgekommen. Also ich glaube, es hat auch dann 5, 6 Spiele gebraucht, bis ich das erste Mal selber mein Bier bezahlt habe zum Beispiel, weil alle sofort immer, hey, schön, dass du da bist, komm, hier ist ein Getränk und hier ist noch ein Getränk und es war einfach so eine schöne Atmosphäre und so ein schönes Willkommen heißen und so schnell neue Kontakte knüpfen, dass ich da ja mich sehr wohl gefühlt habe und das als einen meiner favorisierten Vereine auserkoren habe.
Wie sich doch die Geschichten ähneln. Neben der Freundlichkeit auf dieser Tribüne ist sicherlich eben auch das Stadion als solches sehr, sehr beeindruckend. Das ist schon, du hast ja unglaubliche Erfahrungen. Wir kommen gleich auf deinen Blog. Du hast viele Stadien gesehen, aber das gehört schon zu dem Besonderen, oder ist da mein Blick etwas getrübt aufgrund meiner Sympathie zu diesem Verein?
Nein, auf jeden Fall. Du hast vollkommen recht. Also das Stadion ist wirklich einer der schönsten Orte, die ich fußballerisch je gesehen habe. Ich verstehe dann auch andere Freunde, also zum Beispiel mein guter Freund Carsten hat viele Jahre auch eine Dauerkarte gehabt und saß dann, hatte die Tribünenkarte für die, was ist es, Nordkurve, glaube ich, also im Regen und der kotzte dann natürlich ab und sagte, es hat schon seine Vorteile, warum andere Vereine moderne Stadien haben. Das sehe ich auch natürlich. Aber diese Schönheit und diese Architektur, man muss dazu sagen, ich bin großer Freund auch von Backstein. Also ich komme aus einer Region, wo Backstein ein großes Ding ist und ich habe, meine Liebe zum Backstein ist ungebrochen. Und wenn ich dann die Haupttribüne vom Joseph Merien sehe, dann ja, geht mir das Herz auf. Deswegen, also das Stadion ist schon wirklich eines der schönsten, die ich kenne.
Ja, da glaube ich, sind wir alle drei einer Meinung, dass dieses Stadion jeder Hörerin und jeder Hörer sollte, wenn er die Chance hat, Brüssel einmal zu besuchen oder im Umfeld, dieses Stadion auf jeden Fall nutzen, selbst wenn kein Spiel ist. Ich weiß, das ist für Groundhopperinnen und Hopper wichtig, aber das Stadion einfach mal zu sehen, das ist wirklich was Besonderes und das lohnt sich immer. Ich will natürlich nochmal zu Cottbus nachfragen. Habe ich das richtig verstanden? Du bist damit groß geworden. Ist es ein Herzensverein oder ist das so ein Sympathieverein? Wie ist dein Verhältnis und Energie?
Also das ist auf jeden Fall mein Verein. Also ohne Wenn und Aber ist das mein Verein, mein Herzensverein. Ich bin nicht mit Cottbus groß geworden. Also ich bin tatsächlich aus einer Region, also Nordsachsen-Anhalt, wo mit Fußball nicht so viel war. Also das ist dieses große Loch da, wo gar keine Autobahn drumherum ist und wo sich aber in so einer Entfernung von so 100 bis 110 Kilometern Magdeburg, Wolfsburg, Hannover, Hamburg so drumherum rein. Aber tatsächlich bei uns zu Hause war Fußball nie ein Thema. Also das gab es wohl im Fernsehen und ich kann mich auch noch sehr aktiv an 1996, an die EM erinnern, aber im Stadion waren wir eigentlich nie. Und mein Onkel, der ist zu den DDR-Zeiten, der hatte ein Studium gemacht als Ingenieur und ist dann in den Tagebau gegangen und da gab es ja zu DDR-Zeiten nicht so viel. Entweder gehst du Untertage ins Erzgebirge oder du gehst Obertage in die Lausitz. Und der hatte sich dann für die Braunkohle in der Lausitz entschieden und wohnte, seit ich geboren bin, also auch schon vorher, wohnte der in der Nähe von Cottbus. Und den haben wir natürlich eigentlich jeden Sommer mal besucht. Und als ich 13 war, glaube ich, war das da, erzählt er dann, dass der Verein, zu dem er mal geht, die sind jetzt gerade in die erste Liga aufgestiegen. Ganz heiße Geschichte. Und ob ich da nicht mal mit will. Und ja, dachte mir, ja, Fußball, okay, klar, warum nicht? Ich war natürlich einer, so wie wir alle wahrscheinlich, das so in den Ende der 90er, Anfang der 2000er gewesen sind. Man hat sich natürlich für den Bundesliga-Fußball auch interessiert. Also ich habe auch, mein erstes Trikot war ein Mario Basler-Trikot. Tatsächlich. Aber dann das erste Mal selber im Stadion zu sein, das war dann doch nochmal eine andere Nummer. Also da habe ich kann mich auch an das erste Spiel gar nicht aktiv erinnern, weil ich natürlich von allem anderen drumherum viel zu sehr gefesselt war, um da noch irgendwas vom Spiel zu rekapitulieren. Und dann war klar, ich will da wieder hin, ich will da wieder dabei sein. Und so nahm es seinen Lauf, dass ich, glaube ich, so ab dem, wie gesagt, 13. Lebensjahr dann auch immer öfter versucht habe, rüberzufahren. Das ist von uns aus gar nicht so leicht gewesen. Salzwedel wirklich von Cottbus so 3,5 Stunden entfernt. Also jedes Heimspiel war ein Auswärtsspiel. Da kam ja dann allerdings zugute, dass wir natürlich mit Wolfsburg und Hannover und dem HSV Spiele vor der Tür hatten, mehr oder weniger. Also das waren tatsächlich meine ersten Spiele von Energie, waren dann vor allem Auswärtsspiele. Und das war natürlich was ganz Besonderes, weil, wie wir alle wissen, Auswärtsspiele dann doch auch nochmal eine ganz andere Nummer sind. Und ja, und dann, als ich irgendwann nach Berlin gezogen bin und der Weg nicht mehr ganz so weit war zum Heimspiel, hat es dann natürlich auch nochmal eine ganz neue Dimension angenommen.
Lass uns nochmal über die aktuelle Situation von Cottbus, das verfolgst du schon, wenn ich das richtig verstehe. Bist du zufrieden, dass Cottbus ja so eine starke Saison widerspielt oder bist du unzufrieden, dass man den Aufstieg in den letzten Jahren nicht geschafft hat? Wie ist da so dein Blick auf das sportliche Geschehen?
Also auf jeden Fall bin ich ganz dabei. Also ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen verdeutlichen. Also ich bin 2009 nach Berlin gezogen und seitdem hat sich meine Cottbus-Liebe natürlich, also sie war immer stark, aber dadurch, dass ich dann viel öfter zu Spielen gehen konnte, ist es natürlich nochmal viel intensiver geworden. Also ich versuche auch nach wie vor bei jedem Spiel zu sein. Ich hatte früher auch eine Dauerkarte bis zu Corona, habe ich jetzt nicht mehr, aber ich versuche wirklich bei jedem Spiel dabei zu sein. Also ich bin schon sehr addicted, so wie Justus das wahrscheinlich gerade mit USG ist. Also insofern, ja, ist es mehr als nur beobachten und ich bin natürlich ganz begeistert von unserer momentanen spielerischen Situation. Ich meine, wir sind ja letzte Saison, beziehungsweise vorletzte Saison erst aufgestiegen in die dritte Liga nach vielen Jahren, wo wir zwischendurch schon dachten, dass wir es so lange gar nicht im Amateurfußball aushalten können. Einfach auch aus infrastrukturellen, finanziellen Gründen. Dann ging es letztes Jahr in der dritten Liga einfach steil bergauf und wir haben am Ende den vierten Platz gemacht, was völlig irre ist als Aufsteiger, was wir nie gedacht hätten. Und jetzt sind wir diese Saison schon wieder so weit oben dran und wirklich in der Topspitze. Gut, gestern haben wir gegen Schweinfurt ein Heimspiel gehabt, gegen Tabellenletzten und ich würde mal sagen, es war schon das schlechteste Spiel, was ich die Saison gesehen habe. Aber trotzdem die 3 Punkte mitzunehmen mit so schlechtem Spiel, ja, vielleicht ist es jetzt gerade wieder unsere Zeit. Vielleicht ist es jetzt soweit, dass wir mal wieder auf der Glücksseite des Fußballs stehen und ja, mal gucken, wie das am Ende wird. Also wenn wir aufsteigen sollten, es wäre natürlich der pure Wahnsinn, wenn wir innerhalb von 2 Jahren dann in die zweite Liga durchmarschieren, zurückmarschieren. Ist ein bisschen surreal, aber ich habe so das Gefühl, dass es im Moment einfach ganz gut funktioniert. Wir haben gute Spieler, ich glaube, dass auch, was auch gut funktioniert, dass sie sich alle gut verstehen. Das ist ein gutes Team. Also, was man ja immer wieder sieht, dass so Leute, die gut zusammenspielen können, dass das immer noch mal so ein, so ein letztes Quäntchen ist, was dann wichtig ist für so einen Erfolg. Und das funktioniert, glaube ich, bei uns gerade ganz gut. Und deswegen bin ich da ja natürlich rundum zufrieden gerade und muss natürlich anerkennen, dass Klaus-Dieter Wollitz da auch ordentliche Arbeit macht offensichtlich.
Ein spezieller Typ ist, aber ganz offensichtlich eben ordentliche Arbeit macht. Aber schön, dass ich dich wirklich im Podcast mal habe. Vielleicht kannst du mich aufklären. Ich habe Energie Cottbus nie verstanden. Also du weißt sicherlich, dass ich zu Ostzeiten groß geworden bin, habe auch einen Ostverein als Herzensverein mit allen Hochs und Tiefs, die es da so entsprechend gibt. Und Energie Cottbus habe ich sehr stark als Zweitligaverein zu DDR-Zeiten in Erinnerung. Da waren wir immer mal aufgestiegen und so weiter. Aber grundsätzlich fand sich das auf einem ähnlichen Niveau so gefühlt wie mein Verein. Und die Städte sind beide auch sehr ähnlich, ähnlich groß, ähnlich abgelegen und ähnlich schwierige Situationen. So hat das Energie Cottbus auch durch ein bisschen sportliches Glück oder sportlichen Erfolg zur richtigen Zeit alles nach der Wende geschafft. Aber ich war mir immer sicher, wenn Cottbus einmal oben war und dann absteigt, kommt Cottbus nie wieder hoch. Weil die Region liefert das nicht, das funktioniert alles vorne und hinten nicht. Und ganz offensichtlich habe ich mich da tüchtig getäuscht. Wie funktioniert das? Also dieser Benefit zu sagen, okay, ich bin jetzt sehr nah, sehr östlich und habe dadurch einen Zugriff auf entsprechende Spieler oder kann die schneller ranwerben, das ist ja heutzutage nicht mehr relevant. Also es muss ja irgendwas anderes sein, wo Cottbus wirklich sich mit einer Stadt, ja, die ja schon viele Herausforderungen zu bewältigen hat, trotzdem immer sportlich so gut präsentieren kann. Was ist das Geheimnis von Energie Cottbus?
Also ich glaube, gerade wenn wir auf die letzten Jahre schauen, dann muss man wirklich sagen, dass das Geheimnis ist, dass wir sehr solide arbeiten und Spielern vor allem eine Perspektive geben können. Was wir sehr stark beobachten, sind so Konstellationen wie zum Beispiel Timmy Thiele und Tolcha Cigerci. Dass der Cigerci immer noch bei uns spielt, das ist ein Wahnsinnsspieler. Ich hätte nie geglaubt, dass mal so ein Typ bei uns in der dritten Liga spielen würde und der auch nicht zur Winterpause wechselt. Aber ich glaube, dass wir gerade solchen Spielern, die auch das Alter haben, jetzt im Moment so ein Angebot machen können, dass wir sagen, oder was ganz offensichtlich auch passiert, dass sie eben nicht bei jedem Training dabei sein müssen, dass Wollitz denen auch so eine gewisse Freiheit einräumt, zu sagen, okay, ihr könnt nach wie vor natürlich in Berlin bleiben, bei eurer Familie und könnt da auch wohnen, weil natürlich ist Berlin ein absoluter Standortfaktor. Und ihr habt sozusagen die Freiheit, dieses Familiäre zu haben und müsst nicht zu jedem Training und trotzdem seid ihr fester Bestandteil dieses Teams. Und ich glaube, das sind so Freiheiten, die hat gerade Cigerci nicht bei jedem anderen Verein und hätte die vielleicht auch gar nicht bei irgendeinem anderen Verein. Und ich glaube, dass er das sehr, sehr zu schätzen weiß und es ist einfach auch ein sehr loyaler Typ dann in dem Moment ist und wir wirklich dankbar sein können, dass der das so zu schätzen weiß. Er ist nun auch gerade Vater geworden vor einiger Zeit, hat dann auch in einem Instagram-Post betont, wie sehr er zu schätzen weiß, dass er die Freiheit bekommt, eben zu sagen, okay, ich kann jetzt mal 3 Trainings nicht kommen und Wollitz sagt, geh und kümmere dich um dein Kind. Und ich glaube, das ist im Moment auf jeden Fall ein Faktor, der sehr auf unserer Seite ist. Zusätzlich scheint es aber auch generell so zu sein, dass wir jungen Spielern eine ganz gute Perspektive bieten können. Man darf natürlich nicht vergessen, wir haben auch nach dem Bundesliga-Abstieg, also würde jetzt mal sehr weit greifen und sagen, dass wir sind ja 2003 das erste Mal aus der ersten Liga abgestiegen und dann 2009 das zweite Mal, dass wir trotzdem nie verloren haben, so eine Infrastruktur professionell aufzustellen. Und das ist natürlich, gerade wenn du dann dritte oder Regionalliga spielst, ein absolut großer Vorteil, dass du den Spielern eine Infrastruktur bieten kannst, die sie in Meuselwitz oder selbst bei Lok Leipzig oder sonst wo nicht haben natürlich, ne? Und sich einfach in ein Schaufenster stellen können. Wir haben große Zuschauerzahlen. Wir werden regelmäßig, auch zu Regionalliga-Zeiten, mal natürlich regelmäßig bei RBB zu sehen. Das sind alles so Faktoren, glaube ich, mit denen du auch Spieler überzeugen kannst, zu sagen, ja, okay, das ist immer noch ein Name, so auch wenn es nur Regionalliga war zwischenzeitlich.
Siehst du, das ist mein zweiter Irrtum. Ich war sicher, wenn man aus der ersten Bundesliga absteigt, dass man dann so verwöhnt ist, dass man den unteren Ligen die Leute nicht mehr anzünden kann. Aber nehme ich das richtig wahr, dass die Region wieder sehr euphorisch ist, dass die hinter Energie steht und dass tatsächlich die aktuelle sportliche Leistung auch für so eine gewisse Euphorie wieder sorgt?
Absolut, das ist total so. Wobei ich es aber, glaube ich, gar nicht mal einschränken würde, sondern ich habe das Gefühl, dass so in dem engeren Cottbuser Umfeld ist die Euphorie nie wirklich abgeflacht, auch als es sportlich runterging. Also es gibt eine extrem hohe Identifikation von der Stadt mit dem Fußballverein, was man klar in vielen anderen Städten auch hat, aber vielleicht nicht in so in dem Ausmaße in einer Region, sag ich mal, wo es jetzt auch nicht wahnsinnig viele andere sportliche Angebote gibt. Also klar, es ist in Weißwasser ist Eishockey und es gibt natürlich auch den Handballverein, aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute sehr, sehr, sehr stark verbunden sind mit Cottbus und mit dem Fußball. Was natürlich so nach dem Bundesliga-Abstieg sehr passiert ist, dass gerade im weiteren Süden Brandenburgs, da ist Dynamo natürlich, die sind so ein bisschen parallel gelaufen oder beziehungsweise konträr gelaufen, sind da ein bisschen erfolgreicher gewesen. Und ich glaube schon, dass da so eine, so eine Region ist, wo man nach wie vor kämpft um das Publikum, ob es jetzt entweder nach Dresden oder nach Cottbus fährt. Aber wie gesagt, im engeren Umfeld oder gerade in der Stadt Cottbus ist die Identifikation der Stolz extrem hoch und das liegt natürlich auch am Trainer. Also das muss man wirklich so sagen.
Ganz wunderbar, man kann sich überzeugen von diesem Kampf um die Region an der Autobahn. Das ist immer ganz deutlich zu merken. Aber ich freue mich, dass das so gut läuft. Das tut der Region gut, tut dem Ostfußball gut und bin natürlich auch ganz begeistert, dass du dich in Energie so verguckt hast. Aber habe ich das dann richtig verstanden? Also es ist nicht die eigene Fußballerlaufbahn, sondern es ist tatsächlich der Besuch des Spiels bei Energie und dann die folgenden Spiele, die dich letztendlich zum Fußball gebracht haben. Aber irgendwie war ja bei Energie nicht Schluss. Du interessierst dich ja so grundsätzlich für den Fußball. Wie ist es gekommen? Über Energie letztendlich, oder?
Ja und nein. Also ich habe selber nie gespielt. Ich bin Asthmatiker und habe so eine spezielle Form von Asthma, dass ich mit einem Ball, wenn ich einen Ball am Fuß habe, dann ist bei mir vorbei, dann kann ich nicht mehr ordentlich atmen. Deswegen war das Spielen selber nie eine Option. Aber genau, ich bin dann, wie gesagt, zu Energie und dabei blieb es auch sehr lange. Also ich habe gar nicht so viel anderes gesehen, wenn ich mich erinnere oder wenn ich versuche, mich zu erinnern. Das waren dann, wie gesagt, die Auswärtsspiele, mehrmals beim HSV, bei St. Pauli natürlich dann irgendwann auch, je nachdem, welche Liga wir gespielt haben. Bei Wolfsburg waren wir viele Male und ich glaube, Wolfsburg ist noch so das Einzige, dass ich dann mal mit Kumpels, dass wir mal zu irgendwelchen Spielen gefahren sind, wenn Wolfsburg gespielt hat gegen Bremen zum Beispiel. Also es gibt bei mir in Salzwedel gibt es eine relativ starke Verbundenheit mit Werder Bremen auch, weil die, glaube ich, das nach der Wende gut geschafft haben, so potenzielles Publikum, sage ich mal, anzuwerben, indem die einfach Trainingslager gemacht haben oder so Trainingsspiele in Ostregionen. Da haben halt die 10-jährigen Jungs da gespielt und waren natürlich ganz begeistert, dass sie das erste Mal in ihrem Leben Marco Bode live sehen. Und deswegen gab es bei uns, wie gesagt, in der Region ganz starke Verbindungen zu Werder Bremen. Deswegen sind wir auch nach Bremen öfter mal gefahren, sowohl mit Cottbus als auch einfach, dass ich mit Freunden mitgefahren bin zum Spiel, um sie zu begleiten. Und ich glaube, dass mein Fußballgucken, scheißegal wer spielt, das hat, glaube ich, so richtig erst angefangen, als ich nach Berlin gekommen bin. Das war, glaube ich, so ein bisschen dieses Momentum, dass ich nach Berlin gekommen bin und mir dann klar geworden ist, dass in dieser Stadt einfach ein kompletter Fußballverband beheimatet ist. Ich muss dazu sagen, ich habe zwar nie gespielt, wie gesagt, aber ich war Schiedsrichter dreieinhalb Jahre und bin da auch relativ schnell erfolgreich gewesen. Und da ging es dann an so Fahrten, wo ich dann 110 Kilometer für ein Spiel machen musste. Und das war immer noch nur die Hälfte des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, die ich da absolviert habe, ja. Und in Berlin war plötzlich alles total nah und alles vor der Haustür und super viele Vereine und super viele Fußballplätze. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich dann gedacht habe, ja geil, ich habe irgendwie keine Verpflichtung und ganz viel Fußball, ich gucke mir mal nach und nach alles an. Und ich glaube, dann kam so ein bisschen eins zum anderen, dass ich mich dann schnell interessiert habe für die Geschichten hinter den Fußballplätzen, dass ich dann auch die Leute kennengelernt habe, die auch Fußball viel geguckt haben, dass man die Leute wiedererkannt hat. Dann gab es damals auch zum Beispiel das No Dice Magazine, das waren drei Briten, die auf Englisch über den unterklassigen Berliner Fußball berichtet haben. Und natürlich hat man solche Leute dann immer wieder gesehen und Kontakte geknüpft und die haben irgendwelche Geschichten auf Lage gehabt. Und so hat es auf jeden Fall in Berlin bei mir so seinen Anfang gefunden, dass ich einfach viel, viel mehr Fußball geschaut habe und immer mehr, immer mehr, immer mehr und auch auf Kunstrasenplätzen bei minus 10 Grad und so weiter. Und dann ist natürlich der Weg nicht mehr so weit gewesen zu, okay, geil, aber ich will jetzt auch innerhalb von Deutschland und innerhalb von Europa auch mehr Fußball sehen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass ich einfach über die Möglichkeiten in Berlin den Weg gesehen habe, noch mehr Fußball auch überhaupt zu gucken.
Okay, du hast natürlich den Weg gefunden, Fußball auch zu gucken und zu konsumieren ist es in dem Fall nicht, sondern tatsächlich einfach das Spiel zu sehen und hast aber auch bis den nächsten Schritt gegangen, hast gesagt, gut, wenn ich schon mal hier bin, dann möchte ich auch alle anderen informieren, was es hier Tolles gibt, möchte ein paar Bilder ins Netz stellen, ihr gemeinsam, das weiß ich nicht, ich habe den Blog gegründet, also den Johannes findet ihr unter Reisegruppe fußballsport.wordpress.com. Wie ist das entstanden? Zwangsläufig dadurch, dass man sagt, okay, also ich habe hier so tolle Geschichten, ich möchte darüber auch erzählen und zwangsläufig auch so eine Dokumentation haben. Also bei den Groundhopperinnen und Hoppern sind ja diese entsprechenden Hefte. Das ist ja sehr, sehr beliebt und wird auch intensiv genutzt und intensiv gelesen, dass man dann im Prinzip ja so einen Blog hat, wo man im Internet nachvollziehen kann, wo war ich denn überall? Kam das von dir? Kam das von euch? Wo ist das entstanden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich muss da jetzt mehrere mehrere Illusionen zerbrechen, denn tatsächlich dieser Name Reisegruppe Fußballsport, der ist eigentlich entstanden. Ich hatte, als ich nach Berlin gekommen bin, relativ bald einen festen Freundeskreis von Leuten und es stellte sich dann raus, dass mindestens mal drei von denen, nämlich Berit, Patrick und Richard, auch Bock hatten auf Fußball gucken und wir haben dann in Berlin relativ viel auch zusammengeschaut. Damals war der Berliner AK, der BRK, die waren damals in der, ich glaube, Oberliga, haben sich da ganz gut getan. Das war so die Zeit, also bevor die dann irgendwann Regionalliga gespielt haben, wo wir öfter zusammen hingegangen sind, aber auch so innerhalb der Stadt versucht haben, neue Plätze uns anzuschauen, einfach vor allem zusammen zu sein und Fußball zu gucken. Und da kam Richard irgendwann mit der Idee um die Ecke, meinte, ey Leute, es gibt doch im Ruhrgebiet auch super viele Fußballplätze. Wollen wir da nicht mal zusammen hinfahren und so ein Fußballwochenende machen im Ruhrgebiet? Das war dann natürlich so, dass an dem einen Tag spielte Bremen. Der ist nämlich auch Bremen-Fan. Also irgendwie dieser Verein verfolgt mich. Die spielten auf Schalke und Cottbus spielte an dem Wochenende in Duisburg. Und so hat man es dann ein Wochenende rausgesucht und sind dann von Freitag bis, ich glaube, Dienstag, weil irgendein Montagabendspiel noch war, sind wir dann in Ruhrpott gefahren und haben dann verschiedenste Spiele geguckt und irgendwann kam Richard mit dem Namen Reisegruppe Fußballsport. Ja, wir sind ja eine Reisegruppe Fußballsport. Und der kam dann tatsächlich nach der Reise auch mit diesen T-Shirts plötzlich an, ohne dass wir darüber gesprochen hatten. Mit diesem Fabulous Four T-Shirt, Berit und Johannes und Patrick und Richard. Das war damals ja auch sehr beliebt. Ich glaube, die Freundin hat das auch mehrmals gemacht mit irgendwelchen berühmten Spielern für irgendwelchen Vereinen und so. Und Richard kam dann plötzlich mit diesem Fabulous Four T-Shirt an für uns vier, wo hinten dann noch ein Aufdruck drauf war, ein kleiner, wo stand, einmal Pommes Schranke bitte. Irgendwie so. Und da ist dieser Name eigentlich entstanden und das war noch gar kein Blog. Also von dieser Reise gibt es gar keine Aufzeichnung. Also es gibt natürlich Fotos, die wir gemacht haben, aber es gibt davon keine, wie auch immer, geartete Blog-Benutzung. Und es war dann eher so, dass 2011 hat einen Erasmus bekommen für Norwegen. Und wir sind am Anfang der Saison, haben wir noch zwei, drei Spiele zusammengeschaut und sie war dann sogar noch mit mir beim, ich glaube, ersten oder zweiten Heimspiel von Energie gegen Dynamo Dresden damals. Und es war dann aber klar, okay, sie wird jetzt nicht mehr so lange in Berlin bleiben, sondern sie wird rübergehen, aber wir gucken jetzt noch dieses Spiel zusammen. Und wir redeten dann so darüber, dass es ja total schade ist, dass sie dann gar nicht mehr mitbekommt, zu welchen Spielen wir so gehen. Und sie meinte dann, na dann schreib mir doch einfach eine E-Mail und schreib mir, was ihr gesehen habt und schick mir ein Foto. Und meinte ich, ja du, das mache ich wirklich. Und dann habe ich das auch wirklich gemacht. Also sie hat dann von jedem Spiel eine E-Mail bekommen mit den wichtigsten Infos zum Spiel. Mit einem Foto, das hatte sich relativ schnell herausgestellt, dass das Panoramafoto dann natürlich eine gute Option ist. Und ich habe da irgendwie Lust dran gefunden, so Zitate aufzuschnappen. Ein, zwei, höchstens drei Zitate, die ich dann mit den Spielinfos verknüpft habe. Und dann hat Berit in Norwegen, in Bergen sitzend, immer Infos bekommen, wo wir uns gerade so rumtreiben. Und als ich das erzählte, einem Freund Jan nämlich, der meinte, ey, das ist total cool, warum machst du das eigentlich nicht als Blog? Und ich fand das total absurd, dachte, okay, das will ja keiner sehen. Also es ist ja den Leuten scheißegal, ob ich jetzt bei irgendwelchen Spielen bin oder nicht. Und dachte dann aber für mich, eigentlich ist es ganz nett, dann habe ich so ein Archiv für mich selber. Und habe dann damit angefangen, das Ganze halt als Blog auch zu machen. Mit genau dem, was ich vorher Berit geschickt habe. Also die Infos zum Spiel, ein, zwei, vielleicht höchstens drei Zitate und einem schönen Panoramafoto dazu. Und hab's dann in den Blog gegossen. Und natürlich war der Name dann auch relativ schnell klar, weil das hat ja mit Beere zu tun und mit mir. Also musste der dieser Reisegruppe Fußballsport Name da irgendwie auftauchen. Und deswegen fand sich der Name schnell. Die Art des Blogs fand sich schnell. Und so ist es dazu gekommen. Und es war auch von vornherein klar, ich will da jetzt nicht, wie viele andere das machen, ewig lange Berichte drüber schreiben oder zig Fotos, sondern es sind die wichtigsten Infos zum Spiel und es ist so eine Art Archivierung so. Und viel mehr soll es auch nicht sein. Und ich glaube, das ist gut und das ist nett. Es ist mittlerweile auch, irgendwann gab es mal eine Anfrage vom Deutschlandfunk, die irgendwie auf uns gestoßen waren und das irgendwie nett fanden, diese Art des Blogs und des sozusagen Dokumentierens von Fußballspielen. Und auch einen Autor, Benjamin Schaller, der kam irgendwie auf mich und fand das total nett und hat mich dann in seinem Groundhopping-Buch auch porträtiert. Also scheint dann doch ganz gut anzukommen, diese Art des Blogs. Und genau, aber es ist, wie gesagt, Berit ist natürlich ein Jahr später dann zurückgekommen. Der Blog wurde weitergeführt. Aber was es nicht ist, es war nie der Blog von uns Vieren, sondern es war immer nur meine Spiele tatsächlich. Und ich habe mich so immer so ein bisschen hinter diesem Namen versteckt, weil ich es irgendwie schön fand, dass wir vier das so ein bisschen begründet haben, dieses Wegfahren. Ja, lange Geschichte, aber das ist es.
Eine wunderbare Geschichte, also im Sinne des Films nicht E-Mail für dich, sondern E-Mail für Berit und daraus entsteht so ein wunderbarer Blog, Reisegruppe fußballsport.wordpress.com. Den Link findet ihr auch in den Sendungsnotizen. Ganz wunderbar Blog, wo ihr ganz, ganz viel findet über Fußballplätze und wo es sich lohnt, hinzureisen. Wenn du jetzt, ja, du hast gesagt, du bist in Berlin beheimatet, dort natürlich auch unterwegs. Gibt es so einen Favoriten in Berlin oder sagst du, ich bin eigentlich ganz gut mit Cottbus und natürlich diesem aktuellen belgischen Meister und manchmal so ein bisschen Werder Bremen ganz gut ausgestattet? Oder ist das zwangsläufig, wenn man so auf dem Platz ist, kriegt manchmal eine gute Stimmung mit und dass man dann sagt, Mensch, den Verein finde ich ganz sympathisch. Gibt es da in Berlin was?
Ja, das schon. Also ich komme auch jetzt tatsächlich vor zwei Stunden, stand ich noch bei -3 Grad am Kunstrasenplatz beim Testspiel. Und zwar hat sich jetzt über die Jahre so ein bisschen rausgestellt, dass ich Blau-Weiß-Friedrichshain, dass ich da eine große Affinität habe. Das ist so ein kleiner Kreisligist tatsächlich nur. Also die SG Blau-Weiß-Friedrichshain hat sich 1968 gegründet, hat nie höher als Kreisliga A gespielt. Und die haben früher auf dem Metrodach gespielt am Ostbahnhof. Ich weiß nicht, ob dir das...
Ja, das geht, da habe ich Fotos und Geschichten. Ja.
Genau. Also es hätte mich gewundert, wenn es hier nicht irgendwie bekannt vorkommen würde. Auf dem Dach wurde ja viele Jahre gespielt und das war der Verein, der dort gespielt hat. Und als ich 2000, ich weiß nicht mehr genau, 10 oder 11 oder sowas, natürlich auch aus so einem Groundhopping-Interesse da oben war, da fand ich es ganz bemerkenswert, weil wir waren, glaube ich, zu zweit oder zu dritt und wurden von der Mannschaft per Handschlag begrüßt. Schön, dass ihr da seid, kommt gerne wieder. Ich dachte mir, was ist denn mit denen los? Und die haben es wirklich so gemeint. Also es war jetzt nicht so vorgespielt, sondern die waren wirklich ehrlich damit. Und da dachte ich mir, ja cool, hier kann man öfter mal hingehen. Und so kam das dann, dass über die Spielergenerationen hinweg, ist jetzt nur auch schon ein paar Jahre her, ich dann trotzdem immer dabei geblieben bin und immer wieder hingegangen bin und immer wieder auch, ja, befreundet war mit der nächsten Generation von Spielern und mit den nächsten Trainern und so weiter. Und auch seit ein paar Jahren mittlerweile, ich glaube seit 6 Jahren auch Mitglied bin, das einzige passive Mitglied, also nicht selbst spielendes Mitglied. Und auch wenn wir jetzt leider nicht mehr auf dem Dach spielen dürfen, mittlerweile, jetzt sind wir seit 1,5 Jahren, sind wir fest auf einem Kunstrasenplatz in Kreuzberg, wo wir aber eine neue Heimat gefunden haben und wo einfach der Teamzusammenhalt wieder ganz neu wachsen konnte. Also wir haben ein Frauen-Siema-Team und eine erste und eine zweite Männermannschaft und allein, dass wir wieder eine feste Heimat haben und zum Beispiel an einem Sonntag auch die erste und die zweite Herren hintereinander spielt, das schafft schon einen großen Zusammenhalt und deswegen ist es relativ naheliegend, dass ich da auch sehr häufig bin und mich natürlich auch auf alle möglichen Arten einbringe, abgesehen vom Spielen selber.
Das ist schon ganz schön viel Zeit, oder? Also du bist Energie, du hoppst in den Stadion. Das sind ja viele Berichte und dann leitest du auch noch mit Blau-Weiß-Friedrichshain. Ja, ganz offensichtlich, wenn du dann eben auch Mitglied bist, da ist ja eine Verbindung da. Da fließt schon viel Zeit in den Fußball, oder?
Ja, aber ist ja auch, also das sind meine Wochenenden, sag ich mal. Ne? Das ist dadurch, dass ich selber keine... Also abgesehen davon, dass ich vielleicht manchmal mit der Arbeit irgendwie am Wochenende zu tun habe, habe ich keine Verpflichtung. Das ist auch das Schöne, dadurch, dass ich, nachdem ich nach Berlin kam, auch nicht mehr Schiedsrichter geworden bin und auch selber ja gar nicht spiele, bleibt mir ja zum Glück die Freiheit zu sagen, okay, Samstag ist eben das Energiespiel am wichtigsten und Sonntag gehe ich dann zu Blau-Weiß. in 2 Wochen ist dann die und die Reise, wo wir neue Plätze sehen werden. Und dadurch kann ich mir das sehr frei gestalten. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Und das weiß ich auch auf jeden Fall sehr zu schätzen.
Du hast ja den Kreis erweitert. Also der Fokus ist nicht nur Berlin. Das sind schon viele Berichte aus Berlin. Aber du bist in anderen Ländern unterwegs. Du bist in anderen Bundesländern unterwegs. Hat sich so ein bisschen dein Blick auf den Fußball geändert oder ist der gleich geblieben und sind einfach nur neue Erfahrungen, die in vielen Stadien anders sind, von der Stimmung, von dem Drumherum? Was hat sich durch die Reisen, hat sich da dein Blick irgendwas geändert auf den Fußball?
Also ich würde sagen, gerade die Reisen selber, und also man muss dazu sagen, wenn ich reise und sei es auch für Urlaub, dann ich würde nie irgendwo hinreisen, wo es kein Fußball gibt oder wo an dem Wochenende nicht gespielt wird. Das ist auf jeden Fall klar, weil mir das immer super wichtig ist, da auch einfach Fußball zu sehen. Und ich finde, also ich hatte auch so ein Schlüsselerlebnis, als ich 2012, da kommen wir wieder zu Berit, die war mit ihrem Jahr fertig und meinte, lass uns doch im Sommer noch zusammen eine Reise machen. Und wir hatten uns in Oslo getroffen. Und bevor wir wollten nämlich zusammen auf die Lofoten weiterfahren. Aber bevor sie dann aus Bergen kam, hatte ich noch so 2-3 Tage für mich und dachte mir so, ah cool, da ist ja auch noch ein bisschen Fußball. Und bin dann so als Einzelgänger, was hatte ich denn gesehen? Ich glaube, 2. Liga der Frauen, 3. Liga der Frauen und 3. Liga Männer. Und spätestens dieses unterklassige Frauenmatch war für mich so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis, weil ich da auch immer wieder von berichten muss. Ich saß dann in der U-Bahn, bin da wirklich an den Stadtrand von Oslo gefahren. Es waren lange keine Touristen mehr in der Bahn. Ich bin dann irgendwo ausgestiegen in einem Wohngebiet, musste dann in einen Wald reingehen. Und in dem Wald tauchte plötzlich so ein schönes Holzgebäude mit so einem schönen, großen, hübschen Wappen auf. Und ich wusste, okay, hier muss ich richtig sein. Und natürlich war dahinter dann der Fußballplatz zu finden. Und auf der Tribüne saßen so 4, 5 Leute, glaube ich, die mich ultra nett anlächelten und die aber wussten, also offensichtlich sahen, ja gut, dich haben wir hier noch nicht gesehen, aber sei herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich dachte, ja geil, der Fußball, das ist so ein krasser Sport, es verbindet die Menschen, egal ob wir die gleiche Sprache sprechen oder nicht, aber wir sind jetzt zusammen hier und wir wissen genau, warum wir hier sind und worum es geht, nämlich, dass ein Team mehr Tore schießt als das andere. Und das lieben wir an diesem Sport und egal, ob wir uns verständigen können oder nicht, aber wir sind hier, weil wir das teilen und das fand ich so schön. Das war für mich irgendwie so ein Schlüsselmoment, der mir irgendwie sehr in Erinnerung geblieben ist. Und so ist es, wie gesagt, auch heute. Also auch wenn ich ins Ausland fahre, da merke ich es dann auch immer wieder. Man kann sich dann nicht immer gut verständigen, aber es ist spätestens am Fußballplatz klar, warum wir alle hier stehen. So, und das ist total, total schön. Klar, gerade im europäischen Ausland hat man dann oft die Möglichkeit, mit Englisch sich zu verständigen und hat dann schon mal den einen oder anderen Plausch oder kommt dann mit irgendwem ins Gespräch, ob das nur ist mit irgendwie der Schwester von einem Spieler in Tallinn, die uns dann erzählt, ja, kommt mit rein, ihr braucht hier nicht die, ich glaube, 5 Euro Eintritt bezahlen. Ich bin die Schwester von dem Spieler so und so. Und da kam man mit der ins Gespräch und hinterher mit der noch Bier trinken gegangen. So kleine Geschichten, ne, die irgendwie passieren. Und ich glaube, das ist schon eine Komponente vom Fußball oder vom Fußball gucken und reisen, die nicht unwesentlich ist. Das, was auch immer wieder andere Groundhopper mir erzählen, das ist so dieser offene Blick oder sozusagen diese Offenheit für andere Menschen und für andere, wie es auch woanders aussieht zum Beispiel oder wie so die Lebensumstände sind. Oder gerade am Fußballplatz hast du natürlich noch eine ganz andere Klientel als in irgendeiner glattgebügelten Innenstadt, die irgendwie UNESCO-Welterbe ist. Und das macht schon, glaube ich, was aus.
Das ist sehr bildlich geworden. Gibt es so eine Top 3? Also gibt es so eine Empfehlung an die Hörerinnen und Hörer zu sagen, also das, wenn ihr dorthin reist, das wird Eindrücke hinterlassen, die vergesst ihr auf jeden Fall nicht.
Danny, muss zugeben, ich bin schlecht vorbereitet. Ich hätte mir natürlich genau überlegen sollen, welche 3 super Tipps ich dir da jetzt den Hörerinnen und Hörern gebe und habe natürlich keine parat.
Man kann ja auch sagen, und so höre ich das ja so ein bisschen raus, dass letztendlich ist ja nicht nur auf das Stadion, also da haben wir natürlich die Top 1 haben wir jetzt hier in einem Podcast, der über den Fußball in St. Gilles berichtet, da kommen wir nicht drum rum. Dann sitzt hier auch ein Thüringer, wo irgendwie dieses wunderbare Stadion in Tiefenort ist. Also da sind schon viele Favoriten dabei. Aber wenn ich dich richtig höre, wie du das gerade auch berichtet hast, geht es ja auch so ein bisschen, was so nebenher passiert. Diese Gespräche, ganz besondere Geschichten und so ein bisschen ein Blick für die Region und Stadt. Und da spielt das Stadion dann offensichtlich schon eine wichtige Rolle, was da so passiert. Aber ist eigentlich das Entscheidende so den Blick für das Drumherum bei solchen Spielen, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch, und deswegen mag ich ja natürlich auch so wie, ich würde mal sagen, 95% aller GroundhopperInnen die alten gammligen Stadien, weil das halt Geschichten erzählt, ne? Also da steckt so viel drin, da ist so viel Historie, die man ja, also in meinem Fall, ich lese mir dann oft auch so Geschichten an und da will ich nochmal genau wissen, warum, wieso, weshalb, wie lange und so. Und dann kommt natürlich da eins zum anderen und dann freut man sich eher darüber, dass das Stadion vergammelt, als wenn es nagelneu ist. Genau, deswegen ist es ja auf jeden Fall schon ein wichtiger Punkt. Und es ist mir dann auch so ein bisschen egal, welche Liga das ist, ne? Im Ausland ist es natürlich oft naheliegenderweise, je nachdem, wie gut man an Informationen kommt, dass man eher höherklassigen Fußball guckt, weil man manchmal auch einfach schlecht an Informationen von dritter, vierter, fünfter Liga kommt. Aber das ist dann auch okay. Also wir waren im Oktober zum Beispiel in Bosnien und da waren wir in Sarajevo im Olympiastadion. Und Heidewitzka, ist das eine geile Hütte. Also wirklich, das ist diese riesige Schüssel mit diesen grünen Sitzen. Dann sind die Berge so drumherum, mega geil. Also es war wirklich, ich habe auch ein wunderschönes Panorama gemacht, wo ich auch sehr, also ich mache wie gesagt jedes Mal Panorama, aber da war ich wirklich selber ganz stolz, weil ich da auch nochmal ins Gespräch gekommen bin mit einem der Ordner, der mir dann erzählt hat, ja, und wahrscheinlich in 3-4 Jahren soll es nochmal umgebaut werden. Und ach, du bist aus Cottbus hier, ihr hattet doch auch mal Spieler aus Bosnien, wie war denn das und so. Also total irre, wie dann so eins zum anderen kommt. Und ja, und da habe ich aber, ich glaube, das einzige Spiel, was wir nicht in der ersten Liga gesehen haben, war dritte Liga. Und das war dann aber auch mit viel Aufwand verbunden, um das rauszubekommen. Da waren dann aber auch in der dritten Liga halt 9 Leute, glaube ich. Also es ist dann natürlich gleich eine ganz andere Nummer als hier in Deutschland. Aber es war auch nett. Es war dann, da war dann wieder die Geschichte, dass wir, das war in Mostar, dass wir zum Stadion nur mit dem Taxi gekommen sind und sich dann sehr schnell rausstellte, dass der Taxifahrer eine lange Zeit in Deutschland gelebt hat, natürlich wegen des Krieges. Und der dann so ein bisschen berichtete, wie so sein Werdegang war und dass da hinten neben der Moschee, da ist sein Haus und er ist ganz stolz, dass er wieder in Mostar leben kann und bla. Also, weißt du, das sucht man sich manchmal nicht aus, es passiert einfach. Und genau, und gerade wenn man dann so ein bisschen mit offenen Augen da lang geht und wie gesagt, Bosnien, ist jetzt echt so ein Paradebeispiel, wenn natürlich dieses Stadion, das Olympiastadion, wenn du da auch so ein bisschen weißt über die Olympischen Spiele und dich da so ein bisschen informierst und was das für ein besonderes Ereignis war, dass sie jetzt eben in Sarajevo stattgefunden haben, damals die Olympischen Winterspiele, das ist schon alles sehr mit Historie aufgeladen. Das macht mir dann auch Spaß auf jeden Fall.
Das kann ich gut nachvollziehen. Zählst du diese Punkte? Hast du eine App, wo du das alles notierst? Passiert das aktiv? Passiert das mehr so nebenher?
Ja, also genau. Ich habe auch die Groundhopping-App, aber da ist einfach nicht alles drin, was ich schon so gesehen habe. Also vor allem in den Anfangsjahren diese App, da haben die auch gar nicht die kleinen Kunstrasenplätze, sage ich jetzt mal, aufgenommen, weil das ist nicht relevant. Deswegen ist es gar nicht lückenlos in der App drin. Europlan finde ich nach wie vor ist einfach eine super App dafür oder so eine super Seite, wo man viel eintragen kann, aber da sind eben die Spiele dann nicht verzeichnet. Ich bin großer Freund von Sortierung und Ordnung und so weiter und natürlich habe ich eine Excel-Liste, wo alle meine Spiele drinstehen, um das Klischee noch zu erfüllen.
Sehr, sehr schön. Die dürfte einige, ganz schön viele Zeilen entsprechend haben. Letzte Frage zum Groundhopping. Warst du außer in dem wunderbaren Stadion in Brüssel schon in anderen Stadien in Belgien?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall Änderungen. Na, ich bin zum Beispiel beim Pokalfinale. Wann war denn das nochmal? Da muss ich mal selber ganz kurz schauen. Als ÖSG das erste Mal seit 110 Jahren wieder
2024.
Was gewonnen hat. 2024, genau, ja. Vorletztes Jahr war das.
Da waren wir offensichtlich zusammen, ja.
Ah ja, sehr schön, genau. Da war ich auf jeden Fall im Stadion, genau.
Wie hast du das Stadion empfunden? Also das ist ja nochmal eine ganz besondere Geschichte und irgendwie dann doch auch bedrückend und so, wenn man dann auch sieht, wie inzwischen, das ist ja dann modernisiert worden, dann jetzt finde ich es schon wieder relativ alt. Was sind so deine Eindrücke von diesem Stadion gewesen?
Also ich weiß natürlich, dass die Leute von ÖSG das nicht so geil finden, gerade weil es zu groß ist und weil es natürlich bei ÖSG viel zu wenig Leute gibt, die es dann füllen würden, um da eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Aber für mich, mit all dem, was ich dir gerade schon erzählt habe, war es natürlich was total Besonderes, mal in diesem Stadion zu sein, also mit dieser Vergangenheit und auch die Lage, also es war natürlich, also ja, ich war froh, dass ich es endlich mal gesehen habe und dass ich es endlich mal erleben durfte, war für mich schon was Besonderes, aber darüber hinaus war natürlich, ist natürlich dieser Tag, dieses Spiel, alles miteinander verbunden, also da dabei gewesen zu sein, es war wirklich ganz groß, es war ja auch ein schöner Tag, wir haben ein großes Fest gehabt den ganzen Tag über, ich weiß noch, dass ich irgendwann mitten in der Nacht, da sind wir noch von der einen Kneipe in die andere gerannt und dann noch zum Rathaus, weil La Poussard ist am Rathaus und wir müssen schnell hin und so.
Genau.
Es war alles sehr wild auf jeden Fall, aber es war alles ganz, ganz wunderbar und das hängt natürlich alles mit diesem Spiel zusammen, insofern bin ich da schon sehr glücklich drüber, dass ich da dabei sein konnte auf jeden Fall. Und um deine Frage noch zu beantworten, also abgesehen davon habe ich in Belgien schon ein ganz paar Stadien, ich würde mir jetzt mal sagen 10 oder sowas, ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall bei Liège bin ich schon gewesen. Dann natürlich im Stadion von Anderlecht, einfach weil wir da ja auch Europapokal schon gespielt haben. Dann in Löwen, genau, bei diesem ganz ominösen Spiel gegen Union Berlin, wo Deutsche verboten waren und was alles, also das war wirklich einer der skurrilsten Fußballerlebnisse, die ich hier hatte, aber genau, da war ich dann natürlich auch schon und lass mich kurz überlegen, ich war auf jeden Fall auch in Brüssel schon, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, bei Schaerbeek, glaube ich, da wo, ich glaube, die zweite heute von ÖSG gespielt hat, das kam mir auf jeden Fall, da kamen die Fotos sehr bekannt vor, ich glaube, das ist Schalding gewesen, wo ich auch schon mal war und bei Molenbeek war ich schon. Also auch die Hütte, mega geil, ne? Groundhopping-mäßig und fußballhistorisch ein geiles Stadion.
Da glaube ich, Justus ist jetzt auch in der Leitung. Kannst du das bestätigen, dass Molenbeek eine geile Hütte ist, Justus?
Ich war noch nicht in Molenbeek im Stadion.
Schande!
Ich kann das nicht bestätigen. höre gute Sachen, es sieht ganz gut aus. Über die Fans lässt sich ein bisschen streiten, aber da ist auch viel passiert in letzter Zeit. Und ja, wir hatten ja, also ich habe in Belgien ja fast nur Sachen mit Union gemacht, vor allem in Lüttich bei dem anderen Verein auch ohne Union, beim FC Lüttich. Und Molenbeek hat ja sehr lange nicht gegen Union gespielt und das eine Spiel als Molenbeek in der ersten Liga war, haben ja die Fans boykottiert, weil der Anschluss so früh war und dass die Buskombo aus Brüssel, also gab auch, dass wir halt einen Bus aus Forst hätten nehmen müssen. Und dann ist man irgendwie 3 Stunden unterwegs von der Arbeit dahin. Das heißt, Anschluss war 6, du musst irgendwie 2 aufhören zu arbeiten oder so.
Wenn du wieder da bist, dann würden wir direkt nochmal bei Molenbeek einsteigen. Denn da würde ich dich doch gerne nochmal fragen, wie da so die aktuelle Situation ist. Da hört man ja trübe Sachen. Und in der Zeit würde ich weiter sprechen über die Arbeit von Johannes beim Zeitspiel. Denn neben deinem Blog habe ich gefunden, dass du in dem wunderbaren Magazin Zeitspiel eine auch sehr wichtige Funktion hast. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist denn dieser Kontakt entstanden?
Das war, ja, der Fußball bringt uns zusammen. Also tatsächlich stelle ich immer wieder fest, so in meinem Leben, wie viele Leute ich über den Fußball mittelbar oder unmittelbar kenne und oder welche Kontakte da zustande gekommen sind oder sonst was. Zu Zeitspiel ist es so gekommen, dass Hardy Grüne, der uns allen ja, ob man nun Zeitspiel kennt oder nicht, aber als Fußballhistoriker auf jeden Fall ein Begriff ist, weil er einfach einer der renommiertesten in ganz Deutschland ist. Und der hatte irgendwann vor mittlerweile auch schon 11 Jahren, glaube ich, 14, 15, hatte der auf seiner Seite einen Aufruf, er möchte ein Buch machen über Fußball in Berlin. Das war, glaube ich, da so der grobe Aufhänger. Und ob man denn Fotos hätte von folgenden Fußballplätzen. Und dann kam irgendwie so eine Liste von, ich weiß nicht, 40 verschiedenen oder 50 verschiedenen Fußballstadien. Und dann dachte ich mir, ich bin sein Mann. Also da habe ich auf jeden Fall Bock, dem Herrn Grüne was zuzuliefern. Das würde ich gerne machen, da würde ich mich gerne einbringen. Und habe ihm dann tatsächlich seine Liste zurückgeschickt, habe gesagt, ja, von diesen so und so viel habe ich was, könnte ich dir gerne liefern, würde ich mich sehr freuen, wenn ich da was beitragen kann. Dann sagt er, ja, super nett von dir, ich melde mich nochmal. Und dann, ich weiß gar nicht, ob da wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, auf jeden Fall meldete er sich dann nochmal und sagte, naja, dieses Buchprojekt, das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, aber er hat da so eine andere Sache am Laufen oder will da was anstoßen. Und zwar ein Magazin für Fußball-Zeitgeschichte oder ich weiß gar nicht, ob er es so gesagt hat damals, aber er will auf jeden Fall ein Fußballmagazin rausbringen in Print. Und er findet das ja ganz nett, wie ich das mit meinem Blog mache, mit diesen Panoramafotos. und ob ich mir vorstellen könnte, eine feste Rubrik in diesem Heft zu haben mit einem Panoramafoto und einem kleinen Text zu Verein oder Stadion, dass ich da so ein bisschen was schreibe und dann da eben so eine feste Rubrik habe und mich da so einbringe. Und das, also ich war natürlich völlig verdutzt, dass Hardy Grüne mich fragt, ob ich bei seinem Fußballmagazin, was er gerade neu auflegen will, ob ich da dabei sein möchte ab der ersten Ausgabe. Er hat natürlich sofort zugesagt und konnte ihm dann auch berichten, dass ich durchaus auch schreiberisch nicht ganz unbeleckt bin. Also ich habe tatsächlich in Salzwedel damals bei uns für die Tageszeitung viel und lange gearbeitet. Zwar kein Volontariat gemacht, aber ich glaube, dass man dann über das viele Schreiben dann auch einen gewissen Erfahrungsschatz sich anarbeitet. Und ja, und dann war das ausgemachte Sache. Und ab der ersten Ausgabe war ich dann tatsächlich Teil der Zeitspielredaktion und habe da meine feste Rubrik Jay's Corner, die ich befülle jedes Mal mit einem Fußballplatz oder einem Stadion. Und natürlich stellte sich dann, wie gesagt, schnell raus, oder er merkte dann schnell, dass ich wirklich auch gut brauchbar bin, andere Texte zu liefern, und bin so wirklich in den engen Kreis der Redaktion gerutscht. Und wir hatten gerade letzte Woche uns getroffen und da waren wir zu siebt beieinander. Also ist wirklich sozusagen die kontinuierliche Redaktion ist wirklich ein kleiner Kreis, aber ja, ich bin sehr froh und dankbar, dass ich da ab Stunde eins dabei sein kann und wirklich auch mich in jeglicher Form einbringen kann, also sowohl was manchmal Infrastruktur angeht, als auch mit Texten und aber auch zum Beispiel, was ich auch schon zweimal gemacht habe, dass ich Kurator war für einzelne Hefte. Also wir haben eine Berlin-Ausgabe gehabt vor 4 Jahren, glaube ich, die war von mir kuratiert, und auch das Tschechien-Heft im vorvergangenen Jahr. Das war auch maßgeblich durch mich zusammengestellt worden. Und ja, das ist natürlich total geil, dass ich da jetzt seit über 40 Ausgaben fester Bestandteil bin und mich da einbringen kann und hin und wieder mal was schreiben kann. Und ja, einfach, dass es uns überhaupt noch gibt, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also, als wir vor 11 Jahren angetreten sind, da gab es müde Lacher und von Redakteuren von größeren deutschen Fußballmagazinen mitleidige Blicke, so nach dem Motto, die sagten, ja, okay, ist ja toll, dass ihr jetzt in diesen Zeiten mit Print anfangen wollt, aber wir sind noch da und wir machen auch noch weiter und haben viele Ideen, und solange unser Stamm an AbonnentInnen so treu ist, wie es momentan ist, haben wir auch noch viel zu erzählen.
Das klingt ganz wunderbar. Das Heft über Tschechien hast du bei Pivo und Klobasa im Podcast entsprechend vorgestellt. Du bist regelmäßig zu Gast im wunderbaren Hörfehler. Da kann man dich hören, wo du ebenfalls oder wo ihr als Zeitspielredaktion regelmäßig berichtet. Vielleicht nochmal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, es werden nur wenige sein, die noch nichts von dem Magazin Zeitspiel gehört haben. Warum kannst du jedem Fußballinteressierten empfehlen, dieses Magazin mal etwas näher unter die Lupe zu nehmen?
Ich glaube, ich kann es uneingeschränkt auf jeden Fall allen empfehlen, die diesen oder deinen anderen Podcast verfolgen, weil ich glaube, dass uns alle vereint, dass wir Fußball abseits der Kommerzebene besonders lieben. Klar, wir sprechen hier über ÖSG und über Champions League und über Fans, die Hymne mitsingen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen vereint uns dann doch, dass wir so ein bisschen, mit einem kritischen Blick auf den modernen Fußball oder auf die moderne Fußballwelt schauen. Und für all diejenigen, die eben Interesse an anderen Geschichten haben, am unterklassigen Fußball haben, an Stories aus aller Welt und die interessiert, wie es Fußball historisch und wie der Fußball sich in der Gesellschaft positioniert, die Leute, die darauf Bock haben, die haben auf jeden Fall im Zeitspiel ihr Magazin gefunden. Es ist manchmal ein bisschen nerdy, sicherlich, mit den Themen, die wir so bedienen. Aber ich glaube, was uns immer wieder gelingt, ist, dass wir Vereine porträtieren oder Geschichten über Vereine erzählen und vor allem auch Geschichten generell aus dem Fußball, aus der Fußballwelt erzählen, die einem nicht in der Elf-Freunde, im Kicker oder sonst wo präsentiert werden würden. Und ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir mit viel Liebe unserem liebsten Sport huldigen und Geschichten ausgraben. Und ja, reinschauen lohnt sich auf jeden Fall mal. Und wenn man es dann doch zu nerdy findet, na, dann kann ich leider auch nichts tun.
Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil es wirklich sehr abwechselnd, sehr interessant ist. Und man merkt da viel Arbeit, viel Herzblut. Ich packe euch auf jeden Fall den Link zum Zeitspielmagazin in die Sendungsnotiz, natürlich auch zum Hörfehler, der ganz wunderbare Episoden hat, würdet dann nochmal gucken. Ich glaube, zu Berlin gibt es eine Episode, zu Tschechien, wie gesagt, auf jeden Fall auch noch eine zweite, und das verlinke ich euch, und da könnt ihr euch einen guten Eindruck verschaffen. So, wir gucken mal, ob das mit Justus so ein bisschen klappt, denn natürlich möchte ich jetzt auf das Spiel von USJ gegen Bayern München kommen. Justus, hast du den Weg in unser Podcast-Studio gefunden?
Hallo.
Dann lass uns, bevor wir zu Bayern München kommen und zu diesem Spiel, was ihr beide besucht habt, vielleicht nochmal ganz kurz aktuelle Situation Molenbeek. Wir hatten das schon mehrfach erklärt. Ist eine besondere Geschichte in der ganzen Multi-Club-Ownership-Geschichte, die nochmal speziell ist mit Spieler, der eigentlich der teuerste Neuzugang war, eigentlich für einen anderen Verein bestimmt war. All diese Sachen, die man kritisiert, kann man dort finden. Im Moment scheint aber in Molenbeek so keiner so richtig begeistert vom Inhaber zu sein. Kann das sein?
Ja, das, was sich so ein bisschen abgezeichnet hatte schon zum Sommer, ich weiß nicht, ob wir das thematisiert hatten.
Hammer.
Ist, dass dem Textor, also dem Besitzer von Molenbeek, das Geld ausgeht und dass so ein bisschen im Raum steht, dass dann der Verein mal wieder in die Pleite gehen könnte. So, wenn sich nicht ein Investor findet, der das übernimmt, ich denke, dass das so ein bisschen das sein wird, wo es drauf hinausgeht. Es ist halt einfach so, dass diese Finanz-, also diese Multi-Club-Ownership Leute dazu einlädt, sich da einzukaufen mit Geld, das sie nicht haben. Und wenn man da nicht stetig weiter wächst und sehr erfolgreich daran ist, das Geld dann irgendwie einzuspielen, kostet das natürlich Vereinen dann auch einfach ihre finanzielle Gesundheit und in letzter Konsequenz in manchen Fällen halt vielleicht auch die Existenz. Das kennen wir zum Beispiel aus Bordeaux, wenn ich mich recht entsinne. So, ja, und also die Vereine, die es vielleicht frühzeitig geschafft haben, sich aus solchen Situationen zu befreien, wie zum Beispiel Standard Lüttich oder auch, ich glaube, Hertha. Bei Hertha kann man das auch ganz gut sehen, auch wenn die natürlich mit 50+1 ein bisschen geschützter waren, kann das halt problematisch werden. Und Molenbeek hat halt letztendlich weniger Basis als zum Beispiel Lüttich, Standard Lüttich, von denen sie zehren können in dieser Situation.
Dann wollen wir zum Spiel der letzten Woche kommen und wahrscheinlich auch einem ja wichtigen Spiel in der Geschichte von USJ. Das ist am 21. Januar 2026 trat man in der Allianz Arena an in der UEFA Champions League und verlor 0-2 gegen den FC Bayern München. Grundsätzlich, glaube ich, zum Spiel kann man sagen, erster Durchgang, größte Chance mit einem Kopfball von Promise David, wo Manuel Neuer wirklich so eine typische Neuer-Parade rausholen musste. In der zweiten Halbzeit Harry Kane mit 2 Toren innerhalb von 3 Minuten. Dann gab es noch eine rote Karte und dann noch einen verschossenen Elfmeter. Aber viel entscheidender ist, wie habt ihr, und ich fange vielleicht mal mit dir an, Justus, wie hast du so die Stimmung in München wahrgenommen am Spieltag? Es war ja spannend, wie sieht's aus mit der Südkurve und so weiter. Man sieht ein paar Bilder, wo ihr im Prinzip vom Marienplatz oder viele vom Marienplatz ins Stadion laufen. Wie hast du das so wahrgenommen?
Ich fand, München ist als Auswärtsfahrt die Stadt selber super cool. Also abends sind natürlich viele Kneipen dann zu, da muss man so ein bisschen recherchieren, wo man hingeht. Das ist tagsüber in den Bierhallen sitzen und da Bier zu trinken, wenn man denn Alkohol mag. Da Stimmung zu haben und auch mit irgendwie lokalen Menschen in Kontakt zu bringen, hat mir sehr gut getaugt. Ich denke, dass wir auch, dass die deutsche Polizei uns ganz gut einschätzen konnte und ich habe die quasi gar nicht gesehen. So im Sinne von, dass da wenig passiert und das ist, also, ich habe gar nichts mitgekriegt. Ja, 2500 Leute ist bei einem Club, dessen Heimstadion halt 9000 passt, fast schon ganz gut, denke ich. Es wurde auch im Vorhinein gesagt von Leuten von uns in Bayern-Medien, dass es das größte Spiel der Clubgeschichte sei. Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht ist das die Meisterschaft dann doch nochmal wichtiger oder das Pokalspiel. Das war jetzt schon so ein bisschen cool, da dabei gewesen zu sein, aber das würde ich so nicht unterschreiben. Aber es war das größte Spiel im größten Stadion in der Clubgeschichte bis hierhin, denke ich. Also zumindest in der moderneren Fußballzeit und der jüngeren Geschichte. Und die Stimmung unter den Union-Fans war gut. Man hat so ein bisschen Angst gehabt, dass man abgeschossen wird. Das nach den ersten 45 Minuten stand fest, dass das unwahrscheinlich wurde. Und das Ergebnis war dann ja auch besser als zum Beispiel die Auftritte gegen Newcastle oder Inter. Und ich würde sagen, das war nicht nur im Ergebnis. Die erste Halbzeit waren wir auf einer Ebene mit Bayern und die zweite Halbzeit konnten wir das halt nicht durchhalten. Aber für einen Verein, der das jetzt das erste Mal macht, der auch nur ja ein Zehntel von dem Budget hat von Bayern, ist das schon ganz gut. So.
Johannes, wie hast du die Stimmung so an dem Tag wahrgenommen? Wie hast du die Allianz Arena gerade auch mit dem Blick aus der gesperrten Südkurve und den Fans, die dann eine Etage drüber waren, so wahrgenommen?
Also ich fand es super entspannt. Ich hätte es auch im Nachhinein so nochmal für mich rekapituliert. Von den internationalen Spielen scheint mir das so dasjenige gewesen zu sein, das hat Justus ja gerade auch schon geteilt, wo wir, glaube ich, am realistischsten eingeschätzt wurden, was unsere Kurve angeht. Also die Polizei war im Prinzip gar nicht da, es gab keinen obligatorischen Treffpunkt, es gab keine vollbehelmte Polizei, die uns irgendwo hinführen musste, sondern es war so, ja, kommt irgendwann zum Stadion und dann haben die Boys irgendwann gesagt, okay, lass uns am Marienplatz treffen und zusammen rüberfahren. Aber es war eine super nette, entspannte Atmosphäre und das scheint mir auch so, gerade für irgendwie USG-Fans, die ja nur wirklich mit Bayern auch gar nichts haben, geschweige denn mit irgendwem anders, die besser, also beste Herangehensweise zu sein. Gerade wenn ich irgendwie von den Leuten gehört habe, die in Istanbul waren, oder auch was ich zum Beispiel letztes Jahr in oder bis 24 war es, bei Prag erlebt habe, wo wir mit ein paar hundert Leuten von der Polizei behandelt wurden, als ob wir die größte Schlägertruppe der Welt wären. Das war völlig entfernt von einer jeglicher realistischen Einschätzung. Und deswegen fand ich gerade das auf jeden Fall einen sehr, sehr positiven Aspekt, dass wir da sehr entspannt willkommen geheißen wurden. Und na klar, München, super nett, gute Stadt und guter Ort. Für mich war es der zweite Besuch in der Arena. Der erste lag, jetzt muss ich überlegen, 12, 13, 14, 15 Jahre zurück, als ich mit Energie Cottbus gegen 1860 dort schon mal spielen durfte und wo wir an Ostern dann auch tatsächlich einen 2-0-Sieg feiern durften. Da haben wir allerdings natürlich in einem kleinen Block im Unterrang in dieser riesigen Schüssel vor wenigen tausend Leuten gespielt. Also es war nochmal eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Deswegen war es natürlich auch ein bisschen schade, dass jetzt die Bayern-München-Heimkurve so leer war. Aber hat, glaube ich, den Vorteil für uns gebracht, dass wir gut zu hören waren. Zumindest wenn man den Leuten glauben darf, die es im Fernsehen geschaut haben, dass wir da auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen haben. Und genau, dass die Münchner, die Schickeria und die ganzen Leute, dass die sich da nicht einfach verdrücken, das war auch klar. Also die haben ja schon auch sehr massiv da im Oberrang gestanden und verschiedene Banner auch hochgehalten. Hätte ich so auch erwartet. Und insofern war es in Ordnung, denke ich.
Wie würdest du den Gästeblock einschätzen, Justus, insbesondere mit dem Blick aus dem Oberrang? Ich habe irgendwo gelesen, der schlimmste Gästeblock der Bundesliga. Nun weiß ich, dass du wahrscheinlich nicht die ganze Bundesliga durch, aber hast du den als schwierigen Gästeblock empfunden oder war das für dich in dem Moment egal? Hauptsache, man kann das Spiel verfolgen.
Nein, es war ein, also dass so schön die Stadt München ist als Gäste, für Gästefans, ist so unnötig und aus dummen Überlegungen ist dann der Gästeblock eher gästeunfreundlich, weil man halt kein Netz auf sich aufhängen möchte und dann die eigenen Fans die ganze Zeit beworfen werden, darf man halt weder Getränke noch Essen mit in den Gästeblock nehmen. Und dann hatten sie für 2500 Leute auch nur einen Kiosk auf. Das heißt, man hat ewig angestanden und es gab dann zwei Bildschirme, wo man das Spiel noch gucken konnte, aber das ist anderswo aus meiner Sicht in Deutschland zumindest besser geregelt. Und als Verein, der eigentlich ganz gut willkommen geheißen hat, als dann zum Beispiel nach dem Spiel wir noch mit der Mannschaft gefeiert haben, haben die Bayern zum Beispiel die Stadionmusik ausgemacht. Die meisten anderen Vereine machen gerade dann die Stadionmusik nochmal lauter. Also da waren dann viele Bayern-Fans auch schon weg, also es war dann schon wirklich so ein bisschen vorbei. So, aber das hätten sie nicht machen müssen und das Verhältnis war gut und das steht in einem starken Kontrast dazu, wie die Getränke- und Essenssituation dann im Stadion selber für Gästefans geregelt ist. Aber das ist ja auch jetzt nichts Neues und aus meiner Sicht ist das dann der schlechteste Gästeblock, weil es halt so strukturell ist, der Bundesliga. Zumindest der mit dem, wo man es am einfachsten regeln könnte, aus meiner Sicht, und besser machen könnte, aber ja.
Ja. Johannes, nochmal so, Justus hatte schon ein bisschen was zum Sportlichen gesagt. Ich glaube schon, diese Parade von Manuel Neuer, die hat auch in der ersten Halbzeit viele Bayern-Fans dann nochmal aufgeschreckt. So grundsätzlich hat ja Justus schon gesagt, 2-0 kann man sich auf jeden Fall, stolz, weiß ich nicht, aber man musste ja Angst haben, gerade vor dem Spiel, was München in Leipzig geliefert hat, wie das letztendlich ausgeht. Man kann mit erhobenem Kopf gehen. Sagst du, es ist gut, dass es so ausgegangen ist? Oder sagst du, Mensch, ich glaube, hier wäre mehr drin gewesen?
Ja, ist natürlich, wenn man drei Tage später sieht, dass der FC Bayern München seine erste Niederlage gegen Augsburg einsammelt, die ja nur auch nicht gerade ein super starker Verein sind, dann tut es natürlich schon ein bisschen weh. Und natürlich haben wir alle so zumindest ein bisschen gehofft, dass möglicherweise doch noch was drin ist, dass der FC Bayern uns vielleicht unterschätzt und man deswegen möglicherweise noch Punkte holt. Es ist nicht so passiert, ist in Ordnung. Ich meine, ich war schon auch sehr beeindruckt, so Leute wie Harry Kane und Manuel Neuer und so mal in echt zu sehen da auf dem Platz. Und musste auch während des Spiels, habe ich glaube ich ein, zwei Mal auch zu den Leuten um mich herum gesagt, wie krass ist das, dass wir gerade gegen FC Bayern in München spielen. Also es ist ja völlig, völlig absurd eigentlich. Und deswegen war ich, glaube ich, schon auch mit einer gewissen Demut da und war dann auch ganz stolz darauf, dass wir überhaupt das 0-0 in der Halbzeit hatten. 2-0 am Ende geht schon in Ordnung. Ich meine, Harry Kane, das ist so krass. Also der hat einfach gegen uns Tore gemacht. Das ist dann schon auch in Ordnung, dass wir gegen die jetzt nicht fest eingeplant 3 Punkte haben. Finde ich in Ordnung. Und insofern würde ich auch sagen, also man kann erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Und lass mich aber noch eine Sache noch anfügen zum Gästeblock-Kommentar von Justus. Nämlich was Positives. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal in einem Gästeblock nicht eine verdreckte oder vollgeklebte Scheibe vor uns hatten oder einen total undurchsichtig hässlichen Maschendraht-Abfangnetz oder sowas. Also, dass ich aus dem Gästeblock einfach so aufs Spielfeld gucken kann, da kann ich mich nicht dran erinnern, wann das letzte Mal gewesen ist. Das fand ich schon nett, auf jeden Fall.
Okay, dann haben wir da doch noch was Positives finden können. Justus, du hast, glaube ich, auch die Pressestimmen rund um das Spiel danach verfolgt. Bist du zufrieden, so wie man über Union in den Medien spricht?
Sportlich auf jeden Fall. So, ich fand es wurde dann relativ wenig über irgendwie die Fans oder über das Drumherum geschrieben und da habe ich relativ wenig wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Es gab einen Artikel in dem Clubmagazin von Bayern München und darüber hinaus war dann relativ wenig so über die Geschichte und wer wir sind und so weiter. Und der Artikel war sehr nett und war sehr positiv, aber hatte leider schon ein paar faktische Fehler, wo halt der Pokalsieg zum Beispiel übergangen wurde. Oder ja, ein paar andere Sachen waren nicht gut und dann war die englische Übersetzung nochmal schlechter. Aber ja, insofern hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, wenn ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch auf die Sachen da gewesen wären, die über das Sportliche hinausgehen, die beim Fußball ja auch dazugehören. Aber ja, kann man, also da will ich jetzt noch nicht nach Aufmerksamkeit schreien, so in dem Sinne, aber da wäre eine Lücke, die, wo das auch cool gewesen wäre, wenn die ein bisschen mehr gefüllt wäre, glaube ich.
Gibt sonst rund um das Spiel noch etwas zu sagen, was wir nicht angesprochen haben? Sportlich haben wir geklärt, drumherum haben wir geklärt. Bist du so zufrieden von der Anzahl der Mitreisenden?
Ja, wie könnte man das nicht sein? So, das Spiel, also die Champions League-Saison, wenn man mit reinrechnet, dass bei Bayern quasi kein Sieg möglich ist, so aus der Realität so ein bisschen, also man da quasi nur aus Spaß hinfährt sozusagen, also nicht, weil man denkt, dass man noch irgendeine Chance hat zum Weiterkommen, wenn man da realistisch drauf guckt, dann ist das doch eine ordentliche Nummer bei der Größe von uns. So. Ich habe noch einen Aspekt, wo quasi auch die erste Frage, den ich vergessen habe zu sagen, in der U-Bahn, in der ich gefahren bin, ich war dann relativ spät dran und bin nicht mit den Boys mitgekommen, wir mit anderen Union-Fans, älteren Union-Fans, die ich gar nicht kannte, mit älteren Bayern-Fans, die wahrscheinlich auch nicht auf der Südkurve saßen, quasi geredet und gesungen und so ein bisschen, das war sehr jovial und sehr gut, das hat mir gut gefallen. So, also wir haben von unserer Art da auch, glaube ich, gut reingepasst in das Bayerische. Ich weiß nicht, ob da alle Zusammenkünfte so waren an der Stelle, aber das war schon ziemlich cool.
Das klingt doch sehr, sehr, sehr nett und freundlich. Johannes, gibt es aus deiner Sicht noch etwas zu sagen, was wir vergessen haben, rund um das Champions-League-Spiel?
Nee, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie alle Punkte beleuchtet. Ich finde es natürlich cool, dass so viele Leute dabei waren. 2300 bis 2500 war, glaube ich, die offizielle Zahl. Ist natürlich echt beeindruckend und eine schöne Nummer, gerade auch wenn man von anderen Spielen weiß. Und ich habe es auch so wahrgenommen, wie Justus gerade gesagt hat, dass wir in der Stadt sehr willkommen geheißen wurden. Also wir hatten es auch schon erlebt im Zug aus Richtung Berlin, als dann mehrere Bayern-Fans eingestiegen sind und wir uns dann zwangsweise sozusagen geoutet haben, dass wir zum gleichen Spiel gehen, dass die dann aber gleich ganz natürlich überrascht waren, weil wir gar kein Belgisch, gar kein Französisch sprachen, aber dass das dann sehr freundliche Atmosphäre war und die dann anerkennend, aber auch ein bisschen mitleidig waren mit uns. Aber es war schön, also es zog sich so durch, dass sie alle sehr, sehr nett immer auch in der Stadt auf alle mit blau-gelben Schals geschaut haben. Also das fand ich schon auch gute Atmosphäre.
Wunderbar, so kann es doch auch gehen und so soll es doch auch sein. Dann, jetzt wo wir gerade mitbekommen, dass wir alle drei 2024 beim Pokalfinale teilgenommen haben, wäre es doch schön, wenn wir letztendlich 2026 wieder eine Chance hätte im Finale. Und grundsätzlich besteht ja die Chance auch noch, denn Union hat im Pokalviertelfinale 2-0 gewonnen und trifft nun im Halbfinale auf Charleroi. Justus, wie hast du denn den Sieg wahrgenommen, dieses 2-0? War das für dich ja überzeugend, klar, und warst du zufrieden mit diesem Spiel?
Das 2-0 war nicht spielerisch super überzeugend, also dann im Nachhinein schon, aber in der Anfangsphase des Spiels ganz schön zäh, wo auch noch nicht ganz klar war, ob dann man die Pflichtaufgabe erfüllen würde. Ich weiß nicht, ob wir noch über die normale, also jetzt die sportliche Situation generell viel reden werden.
Selbstverständlich werden wir das noch.
So, wenn man die mit reinnimmt, passt es ins Bild und ist dann vielleicht ganz gut, dass es so geklappt hat bei den vielleicht etwas schwereren Beinen, die da zurzeit irgendwie da sind oder zumindest im Kopf. So, ja, man hat schon den Klassenunterschied irgendwo gemerkt, aber gleichzeitig war es jetzt auch nicht der überzeugende Sieg, aber die haben wir diese Saison sowieso noch nicht so viele von gesehen. Und Hubert ist ja jetzt auch noch nicht so lange Trainer, dass man da jetzt sagen muss, dass das alles klappen muss. Also da würde ich ihm auch noch Zeit einräumen. Ja, ich denke, also das Halbfinale wird ja mit Hin- und Rückspiel gespielt in Belgien, wie in England. Und über zwei Spieltage sollte es möglich sein, Charleroi zu besiegen. Da sind wir schon das bessere Team oder so. Aber muss man halt auch erstmal schaffen. Die haben ja jetzt auch gerade gegen Club Brügge, Club Brügge rausgeschmissen aus dem Pokal. Also sollte das auch nicht unterschätzen, aber in zwei Spielen ist es als bessere Mannschaft vielleicht einfacher, gerade zu biegen mit dem Heimspiel dann im Rückspiel auch, als nur in einem.
Warte, Justus, der Justus rennt hier so durch, also da muss man noch mal ganz kurz zurückgehen. Also Fakt ist, wir stehen im Pokal-Halbfinale. Fakt ist für die Hörerinnen und Hörer, in Belgien ist das etwas Besonderes, dass dieses Pokal-Halbfinale in Hin- und ein Rückspiel hat. Und der Gegner, da war eigentlich schon, stand schon fest, das muss natürlich der FC Brügge sein. Der ist es nun nicht, der ist völlig überraschend dort rausgeflogen. Und das ist schon so eine kleine Sensation gewesen, weil eben dieses Ergebnis, ich sag's, du hast das schöner ausgesprochen, Charleroi heißt es nicht, du wirst gleich nochmal aussprechen, finde ich schon recht überzeugend war in diesem Spiel und auch durchaus verdient in die nächste Runde gekommen ist. Das heißt auch gleich, wer jetzt denkt, man hat nicht den FC Brügge, das wird doch gut durchlaufen, so ganz einfach in Kombination mit der aktuellen sportlichen Situation wird das nicht, oder?
Richtig. Gut zusammengefasst. Also man sollte das, also man ist noch nicht im Finale, aber wir haben von der Ausgangssituation eine einfachere, als wenn wir jetzt zwei Spiele gegen den FC Brügge, Club Brügge vor der Brust hätten. Charleroi ist nominell ein bisschen schwächer und das geben dann auch, ich kenne ein paar Leute, die da Leute kennen, aus der Ecke habe ich das auch so gehört, dass diese Einschätzung mit eigentlich haben wir ganz gute Chancen, das zu machen und es wäre schon eine größere Sensation, wenn das Charleroi gelingen sollte. Natürlich, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Da kann man dann auch nochmal zu das letzte Duell von Energie Cottbus gegen 96 zurückdenken. Müssen wir vielleicht nicht groß beleuchten, aber insofern, wir werden sehen, wie es läuft.
Ich habe das Gefühl, Johannes will da was beleuchten.
Ich hab mich jetzt ganz vornehm zurückgehalten, aber ich fand es eigentlich ganz geil.
Die Beleuchtungswitze sparen wir uns aber an der Stelle, die ja dann, wenn man in die 90er Jahre zurückdenkt, da auch nochmal mit reinspielt. Ja, so und dann insofern das Spiel gegen Dender, also das Viertelfinale, ja, wie gesagt, das war so ein normales, etwas zähes Spiel, das wir dann aber ganz gut über die Zeit gebracht haben, wo wir auch die bessere Mannschaft waren.
Okay, das bedeutet aber eben auch relativ zeitnah zwei weitere Pokalspiele. Klar, wir haben noch einen Auftritt in der Champions League gegen Atlanta, aber das bedeutet eben auch, in einer sehr wichtigen Phase doch ein recht kompakter Spielplan. Das ist schon recht anstrengend, aber das wussten ja alle Beteiligten, aber man hat so das Gefühl, wie soll ich das sagen? So langsam merkt man, dass die Saison doch ganz schön zerrt. Kann man das so sagen?
Ja. Ich wollte gerade eine Statistik rausholen, die mir vorher noch geteilt wurde mit mir. Also die Spiele mit der Champions League und dem Halbfinale sind 10 Spiele in 30 Tagen. Und am Anfang, da gehen wir jetzt rein, also sind wir jetzt, ich glaube, das dritte Spiel davon ist jetzt um. Was dann heißt, dass noch viele Spiele vor uns liegen. 7 an der Zahl, die in dieser Taktung. Und wir haben ein Problem, wir haben eine ganz, ganz schlechte Auswärtsform in der Liga. Wir haben die letzten, ich glaube, 6 Spiele nicht gewonnen. Ja, hier. Die letzten 5 Auswärtsspiele haben wir nicht gewonnen. Es ist nur auch nur eine Niederlage dabei. Aber wenn man sich die Tabelle anguckt, wird es ganz schön eng. Und in anderen League-Phasen, wenn Club Brügge nicht auch in so einer Krise wäre, in die ist wahrscheinlich schon lange überholt, wir sind immer noch Erster. Insgesamt 2 Siege aus 7 Spielen steht hier auch mit dabei, Statistik. Ich denke, das wird dann die in der Liga sein. Ja, Wie gesagt, ich finde, das wirkt so ein bisschen, als seien die Beine schwer oder irgendwas im Kopf sei nicht ganz gut in dieser Phase, die wir jetzt kommen, die der Anfang von dieser sehr intensiven Phase ist. Und aus dieser intensiven Phase, also auf die folgt dann ja die Playoff-Phase, die ja auch eine andere Intensität hat. Die Spiele sind dann nicht ganz so oft, aber die Spiele sind halt viel wichtiger mit der Möglichkeit, dann die Liga zu gewinnen. So, das ist jetzt nicht die beste Voraussetzung. Und wenn man sich anguckt, wie das Team spielt, ist es taktisch wahrscheinlich besser als unter Pococcinelli. Aber seine Stärke war halt anscheinend das Mentale wirklich, indem wie er die Spieler quasi vorbereitet hat. Und da ist Hubert noch nicht in dieser Intensität dran, die Union nötig hat, um halt Spiele zu gewinnen. Also die Spiele, aber um halt Siegesserien herzustellen, denke ich.
Dann lass uns ganz kurz für die Hörer und Hörer nochmal die Situation in der Liga darstellen. Du hast schon gesagt, man ist Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung auf den zweiten, mit zwei Punkten auf den dritten, der FC Brügge ist. Man hat 1-0 gegen Mechelen gewonnen. Ich würde sagen, die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite war durchaus schwierig. Das war ein Spiel, wo der Kapitän rot gesperrt gefehlt hat oder gelb-rot, also auf jeden Fall gefehlt hat. Ja, man hat sich gefreut, dass man das 1-0 gewonnen hat, aber die zweite Halbzeit war schon schwierig, aber das ist ja nun auch nichts Neues. So, und jetzt hat man das Auswärtsspiel bei Löwen, das ging 0-0 aus, aber insgesamt muss man schon sagen, das war schon ein wirklich schlechtes Spiel. So habe ich das zumindest gesehen, ich habe auch einige Kommentare gesehen, die sagen, so wird das insgesamt sehr, sehr schwierig. Und man hat dann tatsächlich viel Glück gehabt, dass der VAR das eine Tor aberkannt hat, dass der VAR den Elfmeter anders bewertet hat und alles auch korrekt, ne? Also das ist alles richtig so. Aber das war in der zweiten Halbzeit schon außerordentlich schwierig und man hätte sich nicht wundern dürfen, wenn man das dort verliert. Klar hat man dann auch in der 93. Minute dann nochmal so die Chance auf den Lucky Punch und wenn ich ihn ausspreche, wird es wieder schwierig. Unser neuer Spieler Besford Zeneli, vermutlich anders aus Schweden, hätte dann tatsächlich da noch treffen können und alles wäre gut gewesen. Vermutlich würden wir ein bisschen anders drüber reden, aber das ist schon ganz schön schwierig und das ist halt jetzt gerade auch eine Phase in der Saison mit diesen zwei Pokal-Halbfinals, wo halt auch so ein bisschen die Stimmung kippen kann und in den Kommentarspalten wird der Trainer schon ganz schön angegangen, muss ich sehen. Aber wir hatten das schon mal besprochen, auch das letzte Mal und du hast klar auch gesagt, du vertraust auf die Entscheidung. Aber ich glaube, wir sind uns insgesamt einig, dass das gerade eine schwierige sportliche Phase ist, oder?
Ja, definitiv. Das also kommt ja da auch einfach durch, wenn man in diese, also so reingeht in so eine Phase mit super vielen Spielen und dann danach halt eine Phase hat, wo die Spiele nicht mehr so oft sind, aber wichtiger werden und da anfängt, nicht gut zu spielen und dann auch nicht glücklich zu gewinnen. So ist es halt ein bisschen früh und ein bisschen ungutes Timing, wenn es denn so bleibt. Und ich stelle mir das schwieriger vor, als Trainer oder als Verantwortlicher oder auch als Spieler da dann rauszukommen, als anders. Ich meine, wir haben ja auch über diese Stimmungsgeschichte nach dem Spiel in Brügge gegen Zerkle gesprochen in der letzten Folge. Da hat sich nichts weiter ergeben aus meiner Sicht oder meines Wissens nach innerhalb der Fans. Aber da kann man ja auch nochmal rauszoomen und das war wahrscheinlich auch die Idee von Burgess, da so ein bisschen rauszukommen, bevor es wirklich problematisch wird. Und das ist ja dann an dem Moment auch nicht wirklich gelungen. Ja, werden wir sehen müssen, wie das weitergeht. Ich meine, andererseits kann man ja nochmal überlegen, ich gehe zum Fußball, zur Union, um Spaß zu haben. Das hätte ich auch in der zweiten oder dritten Liga, von daher alles gut. So, ob das mit dem Trainer passt oder nicht, weiß ich nicht. Aber in den anderen Situationen haben wir Trainer verloren, weil die woanders hin wollten, nicht weil wir sie loswerden wollten. Seit der ersten Zweitligasaison, wo Toni Blum das Steuer hatte. Ich glaube, Marc Rochon war das. Der ist ja gegangen worden. So, das wird sich zeigen, wie da die Erwartungshaltung in der Vereinsführung ist. Aber ich glaube, dass die meinen Instinkt teilt, da ein bisschen länger damit warten zu wollen, aus dem Trainersitz einen Schleudersitz zu machen. Oder einen.
Das ist ja auch die richtige Philosophie, ne? Trotzdem wird es halt jetzt spannend und es wird dann eben schwierig, wenn du wirklich das im Pokal nicht schwuppst, was durchaus möglich ist, dann kann da so ein bisschen was kippen, vielleicht noch die Tabellenführung verlierst. Johannes, verfolgst du das so aktuell? Guckst du das ein oder andere Spiel im Streaming? Oder wie nimmst du so den Verlauf der Saison von Union wahr?
Ich verfolge es auf jeden Fall. Ich sehe natürlich selten Spiele, weil es zum einen natürlich schwierig ist in Deutschland, wenn man nicht die einschlägigen Abos hat. Aber mal abgesehen davon, ich gucke auch nicht, also ich bin nicht so ein Fernsehfußballgucker. Ich gucke auch Energiespiele eigentlich nicht, wenn ich nicht hinfahre, gucke ich sie auch nicht im Stream oder sowas. Also deswegen, genau, ich verfolge das und ich bin durch die Mitgliedschaft in den diversen WhatsApp-Gruppen auch bei allen kontroversen Diskussionen live dabei. Genau, aber könnte die jetzt nicht so adäquate Auskunft geben, wie Justus das tut, zum Glück.
Alles klar, aber wir sehen uns auf jeden Fall einem potenziellen Pokalfinale, sind gespannt, wie die Halbfinals ausgehen. Wir müssen natürlich, Justus, auch über die Neuzugänge reden. Ich wollte nur über die Neuzugänge reden, aber ich schieb nochmal den Abgang vorne dran. Der kam dann doch zumindest für mich, Justus, recht überraschend. Matthias Rasmussen wechselt in die erste Bundesliga zum FC St. Pauli. Klar ist, dort ist eine Beziehung da zu einem Trainer, der ganz hervorragende Arbeit bei Union geleistet hat. Aber hat dich das überrascht, dass er in die Bundesliga wechselt, dass er wechselt? Wie schätzt du das insgesamt ein?
Dass er wechseln würde, weil er nicht ganz zufrieden ist, weil andere Spieler auch für seine Position geholt wurden, war mir bekannt. Ich finde, es ist ein super Typ, der sich gut identifiziert mit dem Club und sehr viel gemacht hat und toll gespielt hat. Insofern finde ich das nachvollziehbar. Es scheint ja auch einen guten auseinanderzugehen, wenn man das so verfolgt. Und ihm ist natürlich dann, also Bundesliga ist, auch wenn wir jetzt amtierender Meister sind, höher anzusiedeln, als bei uns zu spielen. Es sind ja schon mehr Leute und das ist nochmal ein anderes Feld, auf dem man sich präsentieren kann als Spieler. So, der wird wahrscheinlich da auch ein bisschen mehr verdienen, hoffe ich für ihn. Und das ist dann, also ihm ist das zu gönnen und ich hoffe, dass es für ihn gut klappt. Und er vielleicht dann Pauli da auch helfen kann, aus dem Schudel so ein bisschen, aus dem Abwehrschudel zu entkommen.
Hinterlässt er ein Loch bei uns oder sagst du, nee, das ist ganz gut eingedeckt, das bereitet uns keine Sorgen?
Spielerisch glaube ich nicht. Also spielerisch bin ich der Meinung, dass unser Kader ein bisschen dünn ist, deswegen davon abgesehen ist das, denke ich, okay. Von der Mentalität wird sich das zeigen. Das ist dann schwieriger einzuschätzen. Das würde ich generell sagen, dass wir halt nicht nur Leute verloren haben, jetzt seit dem Sommer, die wir spielerisch nicht auffangen können. Das würde ich so nicht sagen. Aber in der Mentalität ist halt schon ein Unterschied nochmal festzustellen auch. Und ich glaube, dass da Leute wie Sadiki zum Beispiel, der aus Sunderland gegangen ist, das war schon auch ein Verlust in der Mentalität und in dem wir so eine Mannschaft mitreißen kann. So, und da würde ich Rasmussen nicht so stark bewerten, aber schon auch in die Richtung bewerten. Und da wird sich zeigen, ob das so schnell zumindest aufgefangen werden kann. Mittelfristig habe ich da größeres Vertrauen drin.
Das ist der eine Abgang. Ich habe drei Neuzugänge gefunden, wovon einer natürlich in den deutschen Medien natürlich intensiv beleuchtet wurde. Und da fiel dann häufig auch gleich der Name Dennis Unterf. Ich finde das immer außerordentlich unglücklich. Wenn man so einen Vergleich herstellt, da kann man fast nur automatisch verlieren. Aber damit war natürlich die Geschichte unseres Vereins, war natürlich automatisch auch wieder in den Medien. Das ist Matteo Biondic. Auch hier die Hoffnung, dass es irgendwie richtig ausgesprochen ist, der von Eintracht Trier, das heißt in der Regionalliga Südwest, mit 7 Toren, 5 Assists in 17 Spielen, dann zu ÖSJ wechselt. Und offensichtlich für 220.000 Euro. Wie ist das so? Wie schätzt du das ein? Ist das halt die DNA unseres Vereins, solche Spieler zu verpflichten und damit die Hoffnung groß, was dort passiert? Sagst du, na gut, dann schauen wir mal. Oder sagst du, na ja, es wäre halt auch irgendwie schön, wenn wir dann natürlich auch so ein bisschen jemanden verpflichten, wo wir sicher sein können, dass der funktioniert. Wäre es irgendwie dann doch schon ganz schön wäre, wenn wir wirklich Meisterschaft und Pokal mitspielen könnten.
Nee, ich würde eigentlich mal ein schönes Ja wieder benutzen für den ersten Teil deiner Frage, Danny. Und zwar, weil der teuerste Transfer, den wir jetzt hatten, ist ja auch dessen Vertrag, der ist ja auch ein Abgang, dein Vertrag wurde ja auch aufgelöst im Dezember, weil er unzufrieden war und nicht so gut gespielt hat. Und insofern ist das wahrscheinlich schon richtig, das Scouting so zu probieren. Und da sind wir auch ziemlich gut gefahren. Das ist ja dann auch nicht nur UNDAF, sondern wenn man jetzt in Deutschland denkt, irgendwie Boniface, Amura und Senneleinen zum Beispiel, so, das ist schon okay. Und also da auf der Ebene bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, das müssen jetzt die größeren Namen sein. Ich ärgere mich dann schon so ein bisschen, dass jemand wie Trisoldi halt von 96 zu Club Brügge wechselt, weil ich halt auch Club Brügge nicht so sehr mag. Aber das ist halt nicht die Union-Art, Transfers zu machen. Und die, die wir in die Richtung machen, scheinen auch gar nicht so gut zu funktionieren.
So scheint das zu sein. Okay, und dann gibt's noch die zwei. Der eine Name, den hatte ich schon mal versucht, kommt aus Schweden, ist 23 Jahre, ist Mittelfeldspieler. Und der zweite Sportfreund Sylla, würde ich ihn nennen, 21 Jahre aus dem Senegal, offensichtlich Innenverteidiger mit 1,96 Meter, recht kraftvoll und körperlich dominant. Was muss in Norwegen 2025 der Young Player of the Year gewesen sein, in der zweiten Liga gespielt, 1,5 Millionen Euro Ablöse. Weckt das bei dir irgendwelche Emotionen oder sagst du, ich warte mal, was hier so passiert und wie sie sich ein?
Ich habe den Transfer gar nicht so richtig mitgekriegt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist so ein typischer Union-Transfer, wo noch nicht klar sein wird, ob das jetzt wirklich super viel Erfolg haben wird oder nicht. Aber ja, das, keine Ahnung, zum Beispiel Poyatas, der auch im zweiten Jahr, als den Durchbruch gelungen ist, den hatte ich auch nicht so richtig auf dem Schirm, bis er dann halt bei uns den Durchbruch geschafft hat. Also auch der Bank war so, der spielt da und spielt zum Teil ganz gut, zum Teil nicht so gut. Und auf einmal wurde er halt super wichtig. Und das passiert ja auch nicht bei allen. Also wir hatten ja einen anderen Zugang, Teklab, der von Münster gekommen ist, der jetzt weitergegangen ist in der belgischen Liga, zum Sommer gewechselt ist. Ich weiß gerade nicht mehr, zu welchem Verein. Löwen, glaube ich, auch. Und ja, bei Sylla müssen wir abwarten. So, ja, wie immer, quasi. Aber darüber hinaus habe ich aber auch, wenn ich jetzt bei 96 mich mit Abgängen und Zugängen beschäftige, eigentlich nicht so die Riesenerwartungen. Also, so wie Hannover 96 da Erfolg und Misserfolg hat damit, habe ich mir das ja quasi abtrainiert, wenn man das so möchte.
Ich merkte schon, wer Johannes heute dabei ist, bist du ein bisschen unter Druck und versuchst mit Hannover 96 Content hier zu punkten. Aber das ist ich will natürlich Johannes mal fragen, das Thema Afrika Cup verfolgst, also du hast ja gesagt, Fernsehen ist nicht so deins, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Der Thema Afrika Cup ist irgendwie immer und besonders, wo ich das Gefühl habe, dass das so in der Fußballszene doch sehr intensiv immer, zumindest früher, geschaut wurde. Bist du da auch einer, der da immer mal hinguckt?
Das auf jeden Fall. Also zumindest habe ich jeden Tag verfolgt, wie die Spiele so gelaufen sind. Das ist natürlich, der Afrika Cup ist, glaube ich, auch ein Turnier, was eigentlich im großen Fußball, so wie wir sonst so tun, dass wir alle so super interessiert sind. Also ich spreche jetzt nicht von uns dreien, sondern mehr so von dieser Kommerzebene und von Bundesliga und Weltmeisterschaft und sowas. Bei denen läuft der Afrika Cup, glaube ich, immer völlig unterm Radar und die scheint bei denen überhaupt nicht zu existieren. Dabei ist er ein Wahnsinnsturnier. Und ich habe aber das Gefühl, dass so in dieser, gerade in der Groundhopping-Bubble und auch so in der Zeitspielsphäre, dass wir da auf jeden Fall immer sehr, sehr interessiert hinschauen und uns interessiert, was da so die Umstände sind, wo gespielt wird, was da so die Fans darüber denken. Ja, und auch natürlich, wie dann der sportliche Verlauf ist. Nicht zuletzt, weil ja auch dann viele Spieler immer abgestellt sind, gerade auch aus den Bundesligen und sowas, ist es ja eigentlich auch immer, zumindest in dem Punkt kriegt man es ja auch in Deutschland mit, selbst wenn man nur den höherklassigen Fußball verfolgt. Aber ja, genau, also gerade auch aus meinem Umfeld, einer meiner besten Freunde ist jetzt auch da gewesen für 7 Spiele und ist durchs Land gereist und das war ganz cool, er hat mich wirklich jeden Tag auf dem Laufenden gehalten über das, was er so erlebt hat, mir jeden Tag Fotos geschickt, kleine Videos geschickt und so konnte ich so ein bisschen miterleben, wie es für ihn so gewesen ist und wie die Stadien sind, wie die Atmosphäre ist und so weiter und ja, cool, also ich glaube, eines Tages werde ich das auch mal versuchen anzugehen. Und wir haben auch bei uns in der Redaktion einen, den Micha Stoffel, der ist zwar dieses Mal nicht mit dabei gewesen, aber der ist großer Afrika-Fan und war sonst so bei ziemlich jedem Afrika-Cup in den letzten, weiß nicht, 20 Jahren oder so. Und auch was der mal erzählt hat, ist immer super, super cool. Und genau, deswegen, also Afrika-Cup schon eine gute Sache und hat mein Interesse gefunden auf jeden Fall.
Und Justus, unser Verein war natürlich relativ häufig Thema oder ehemalige Spieler und so oder aktuelle und ehemalige Spieler. fing an aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, zeitlich mit Amura, der so ein bisschen in einen Skandal geriet und musste sich dann entschuldigen. Das irgendwie ging klar dann, du hast schon Sadiki angesprochen, den der unser Verein auch kommuniziert hat, weil er eben im Senegal-Kongo-Match dann eben auf, ja, einen aktuellen Spieler getroffen ist, der dann auch Meister wurde. Hast du das Finalspiel angesehen?
Ich muss leider gestehen, dass ich mich mit dem Afrika Cup so gut wie gar nicht beschäftigt hatte. Ich habe zurzeit Klausurphase von der Uni und dann.
Du bist entschuldigt, alles gut.
War das raus, tut mir leid. Ich muss auch leider los. Von daher, Johannes, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danny, schön, danke für die Zeit und die Aufnahme, die Arbeit, die du wieder hier reingesteckt hast. Tut mir leid, dass ich jetzt so eine kurze Stippvisite hatte, aber es geht leider nicht anders.
Alles klar, Justus, dir viel Erfolg. Danke dir und dann alles Gute und wir sehen uns ja bald in Brüssel.
Genau, ich freue mich da riesig drauf.
Und ich mich noch mehr. Bis dahin, mach's erstmal gut. Ciao.
Danke, Justus, mach's gut. Wir sehen uns auch. Ciao.
Ja, danke, Johannes. Ciao, ciao.
Johannes, dann bleibt dir die letzte Frage. Hast du das Finale gesehen?
Ich habe es vielleicht nicht gesehen. Nein,
Die Berichterstattung bin ich gekommen rund um
dich. Ja, ja, genau, genau.
Wie hast du das wahrgenommen?
Verrückt. Ich habe es verrückt. Also das. Ich weiß gar nicht genau, wie ich so sagen soll. Aber es war dann natürlich auch so. Ich habe es mitbekommen. Insofern, ich habe natürlich den Ticker geschaut und war dann genauso schlau wie mein Kumpel, der halt ein paar Tage vorher gerade erst wiedergekommen ist. Und wir tauschen uns dann so über die Ticker-Nachrichten aus. Ist dann natürlich auch ein bisschen. Naja. Keiner weiß so richtig, was gerade passiert, aber es ging ja dann relativ schnell, dass man da die ersten Videos bekam, das so ein bisschen mitverfolgte. Ich fand es super interessant, auch was mein Kumpel erzählt hat. Der hatte so einen Eindruck geteilt, dass das Thema Rassismus auch in Afrika ein Thema ist. Also gerade in Marokko wird gespielt und die schwarzafrikanischen Nationen sind da jetzt nicht nur weil sie auch aus Afrika kommen, sofort die besten Freunde. Also das, da scheint es auch so ein gewisses Gefälle zu geben. Zumindest war das das, was er berichtet hatte oder was er so für einen Eindruck gewonnen hat, dass auch von marokkanischer Seite oder von nordafrikanischen Nationen in Richtung einem, was südlicher war, das jetzt nicht von großer Freundschaft geprägt war. Und das scheint sich ja dann auch so ein bisschen gezeigt zu haben in dieser ganzen Szenerie in den letzten 30 Minuten des Finals.
Ja, dann sind wir eigentlich mit den Themen soweit durch. Vielleicht letzte Frage an dich. Kannst du sagen, was der nächste Schwerpunkt im Zeitspielmagazin ist, auf was wir uns freuen können? Und vielleicht als zweites, was sind so deine nächsten Schwerpunkte im Hopping? Hast du schon eine Planung, wo es hingeht? Und gibt es besondere Punkte, wo du dich besonders freust?
Zu deiner ersten Frage, das Zeitspielmagazin, da kann ich dir sagen, das nächste Heft. Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich dir auch nichts Falsches sage. Es würde um Fusionen gehen, voraussichtlich. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Wir haben, wie gesagt, letztes Wochenende eine Redaktionskonferenz gehabt und da haben wir dann über die plus minus nächsten 6 Ausgaben gesprochen. Aber das Schöne bei Zeitspiel, es zeichnet uns auch immer aus, dass wir, wenn eine gute Idee kommt, dann kann es auch mal total umgeworfen werden und dann ist die Ausgabe vom Herbst 26 eine ganz andere als die wir letzte Woche besprochen haben. Aber nein, ich glaube, Fusionen ist auf jeden Fall ein Thema für die nächste Ausgabe und ich will nicht so viel verraten, aber der Justus und ich, wir werden auch so in circa einem Jahr zusammen an einer Ausgabe mitarbeiten.
Okay, na das klingt doch ganz fantastisch und dann bleibt noch, was so deine nächsten Stationen sind.
Meine nächste Station, genau. Ich werde tatsächlich jetzt in nächster Zeit gar nicht so viel Neues machen. Also es wird nach Prag wieder gehen, wo wir zu Dukla wollen und aber tatsächlich erstmalig zu Sparta. Bei Sparta war ich noch gar nicht, aber ein Freund von mir, der an der Tschechien-Ausgabe mitgearbeitet hat, der hat jetzt darauf bestanden, dass ich endlich mal zu Sparta komme und deswegen wird Prag demnächst auf dem Programm stehen. Kopenhagen wird auch im Frühjahr noch passieren, wo sich auf jeden Fall ja auch immer ein bisschen Fußball gucken lässt. Ich bin sehr gerne in Dänemark, habe da auch sehr, sehr viele Spiele schon geschaut. Und auch Wien wird wieder im Mai stattfinden, wo ich auch schon sehr viel gesehen habe, aber auch noch viel zu entdecken gibt und wo ich es an sich einfach sehr, sehr gerne mag. Und darüber hinaus werde ich schauen, dass ich in Deutschland so ein paar Lücken fülle, die ich schon seit Jahren so vorhabe. Also eines davon wird sicherlich das Stadion Ellenfeld sein in Neunkirchen, das seit Ewigkeiten von bei mir auf der Liste steht und von mir noch nicht besucht wurde. Das will ich auf jeden Fall machen und sicherlich wird auch Arminia Hannover wieder einen Besuch bekommen Und ja, dann schauen wir mal, was sich noch so ergibt.
Das klingt doch ganz wunderbar und das klingt doch, also Wien, was gibt's Schöneres? Und natürlich Tschechien, da sei auch nochmal eine Empfehlung an den Podcast Pivo und Klobasa, der mit viel Liebe gemacht wird, rausgegangen. Auch dort schicke ich euch nochmal den Link in die Sendung von Tietzen. Johannes, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ich freue mich sehr über deine fantastische Arbeit im Zeitspielmagazin, freue mich über die vielen Berichte von Spielen, die man auf deinem Blog findet, verfolge das sehr, sehr gerne. Und schön, dass es geklappt hat, dass du einmal zu Gast in unserem Podcast warst. Alles Gute für dich, viel Spaß in Wien, Prag und wo immer es dich hin verschlägt. Und wenn du wieder einmal Lust hast, du bist hier immer herzlich willkommen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Danny. Ganz vielen Dank für die Einladung und ja, es war sehr angenehm, bei dir Gast zu sein und mit dir zu sprechen. Du bist ein sehr guter Gastgeber und ja, ich hatte Freude daran, jetzt hier mit dir ein bisschen zu plaudern und dir auch alles Gute und ich werde weiterhin treuer Hörer deiner Podcasts sein.